Das ist ein Lieblingsprojekt von Horst Seehofer, das Sie da gerade durchziehen.
Ich bin sehr entspannt.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 51 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder zurück in den Podcast-Studios und ich begrüße wie immer in alphabetischer Reihenfolge und ich muss umdenken. H-I-J-K-L, erstmal den Heiko in Burgau. Servus.
Ha, fail, Carsten, aber trotzdem schönen guten Abend. Das Burgau hat sich bei dir eingetreten, oder?
Ja, du wirst immer Forever Burgau und damit haben wir den Sendetitel schon.
Forever Burgau. Reben und Sterben in Burgau, ja, das kann was. Nein, ich bin heute in Mainz in der Tat.
Oh, auch schön.
Aber wollte dich nicht verwirren. Ich dachte, du erkennst das, wenn ich Urlaub habe, dass ich nicht in Burgau bin.
Ja, aber dafür müsste ich mitdenken.
Ja, auch um die Uhrzeit schwierig und jetzt, ne?
Und überhaupt
mit
sowieso.
Der 5 vorne. Aber da können wir nachher nochmal drauf ein. Dann sagen wir einfach mal nach Hart, dann nehmen wir den Lukas für 500. Schönen guten Abend, Lukas.
Lukas für 500. Ich will 1000 hören. Grüß Gott zusammen. Schönen Dienstag, Mittwoch, Sonntag, Samstagabend allen da draußen. Wenn ich irgendeinen Wochentag vergessen habe, dann sei es so. Freut mich, dass ich wieder dabei bin.
Ja, und uns erst. Und jetzt musst du weitergeben.
Der Lukas hat einfach unseren letzten Podcast wieder nicht gehört. Unglaublich.
Langhaar Marian.
Ja, einen wunderschönen guten Abend allen zusammen. Ich habe einfach mal drauf gewartet, ob aus den 500 vielleicht noch 1000 werden. Aber nichts ist so gut wie ein vorher abgesprochenes Intro, Carsten. Mm-hmm, ne?
Mm-hmm. There's nothing higher. Nein, nichts ist besser als eine gemeine Verschwörung, hier um noch ein paar Insider zu streuen. Da sind wir heute nämlich genau in der richtigen Runde. Belkan kann heute leider nicht. Das ist sehr, sehr schade.
Und Attila wurde sein Discord-Account gesperrt, sonst hätte er mitreden können, ne?
Ja, Attila ist unser Ehrenbruder, Ehrengast. Nee, gute Besserung, Belkan. Nächste Woche bist du wieder an Bord. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingehen sollen, auf die gemeine Verschwörung, die da letzte Woche vorgegangen ist und die Mittengrund dafür war, dass wir zum ersten Mal seit Monaten eine Woche ausgesetzt haben und quasi Urlaub genommen haben.
Ja, war
unfestlich.
Mir sind die Ausreden aufgegangen, als du gefragt hast, ob wir nicht vielleicht mittwochs aufnehmen können. Das ist ein bisschen
schräg. Wollen wir vielleicht unseren Zuhörern erzählen, warum wir uns eine Woche Auszeit genommen haben?
Dann würden wir ja die Verschwörung aufklären. So einfach können wir es ja eigentlich nicht machen.
Wir müssen erst eine Telegram-Gruppe gründen und noch ein paar Theorien drumherum spinnen. Aber ich erzähle einfach mal aus dem Nähkästchen, weil ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Und ich habe dann eh schon drum gebeten, dass wir auf Mittwoch verschieben, weil Dienstag wollte ich so ein bisschen hier in trauter Runde. Und irgendwie hat niemand so richtig gezogen. Und es kam immer die Frage, was machst du denn? Und dann habe ich mir gesagt, vielleicht gehen wir irgendwie nett essen, aber schaut irgendwie alles komisch aus. Ich glaube, das wird ein ganz ruhiger Geburtstag. Und die Verschwörungszeichen haben sich auch hier so ein bisschen verdichtet mit Leuten, die auf einmal alleine einkaufen wollten oder irgendwo in Geschäften verschwunden sind und ich musste draußen warten. Also irgendwo dachte ich mir schon, da ist was im Busch, aber was dann tatsächlich passiert ist, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, als auf einmal Heiko und Marian hier in Eichstätt beim Dönermann saßen und mich angegrinst haben. Und ich nicht doch, genau wusste.
Surprise, surprise.
Ja, geile Geschichte, Jungs. Ich hab's immer noch nicht ganz gepasst bekommen, glaube ich. Und ihr müsst euch das vorstellen, man geht da in diesen Laden, in den man häufiger reinmarschiert. Und Heiko kenne ich ja. Mit Heiko, wir waren ja vorher schon mal beim Ötzi im Istanbul-Imbiss. Drum war dieses Bild gar nicht so falsch. Und daneben saß dann Marian. Und ich dachte mir irgendwie, schaut aus wie bei der Podcast-Aufnahme, aber irgendwie fehlen die Fenster um die Gesichter drumherum. Und bis dann eins und eins irgendwie dann nicht mehr 3 oder 15 bei mir ergeben hat, also ich glaube, ihr habt euch ziemlich gefreut über meinen Gesichtsausdruck.
ja, ja, der war schon recht interessant, sagen wir es mal so.
So verrückt, aber nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und der Lukas, der hat es natürlich dann auch noch geschafft, der kam ein bisschen später am Abend dazu. Also da, ja, war...
Ja, eine muss ja mein Geld verdienen.
Ja, stimmt, der war ja auch da. Richtig, du, jetzt wo du es sagst.
Also so klein bin ich jetzt auch nicht, dass ich nicht auffall. Nee, aber es war echt ein wunderschöner Abend. Vielen Dank nochmal.
Ja, ich muss
teilhaben durfte.
Ja, das war.
Ja, wir hoffen, die Überraschung ist gelungen. Ne?
Ja.
Wir haben auf der Fahrt wirklich lang drüber sinniert, welchen schrägen Gesichtsausdruck es dir ins Gesicht zimmert, wenn du um die Ecke kommst. ja, aber hat funktioniert.
Ich hoffe, er war mal dämlich genug, ne?
War nice. Nein, war wirklich, hat uns gefreut, dass es dich gefreut hat, glaube ich.
Und dann wurde aus einem ganz ruhigen, beschaulichen Abend dann doch noch ein sehr, sehr lustiger und kurzweiliger Abend. Also Leute, denkt dran, nie auf irgendwas planen. Es kommt eh immer anders, als ihr denkt. Vor allem, wenn ihr solche Chaoten an der Backe habt, wie ich hier mit diesen Podcast-Verschwörern. Geile Geschichte. Vielen Dank nochmal.
Das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
Ja, das. Ja,
wenn wir verschwören, dann richtig, ja.
Aha.
Ja. Und ganz ohne Telegram-Gruppe.
Ja, wir haben das mit WhatsApp hinbekommen, in der Tat. Sehr geil.
Ja. Und wir wurden nicht gesperrt, wir wurden nicht blockiert.
Ja, also. Ich war blockiert.
Und in den der Staatsschutz Gruppe. Haben wir jetzt auch nicht an den Hacken, hoffe ich doch. Es sei denn, Ötzi hat irgendwas verbockt, aber.
Ötzi. sei sicher. Naja, keine
just kidding.
Gefahr.
Just kidding. Nein, war toll gewesen. War ein bisschen anstrengend. So nach der Rückfahrt, muss ich sagen, nachdem ich Marian dann abgesetzt hatte wieder am Bahnhof, dachte ich, boah, du wirst auch nicht jünger, aber ich habe ja noch nicht die 5 vorne stehen.
Und es fühlt sich mittlerweile wieder normal an. So, the morning after war so ein bisschen, vielleicht hat es ja doch was mit diesem Alter auf sich, aber es war, glaube ich, bloß dieser spezielle Morgen.
Ja. Naja, also Carsten kann seinen Computer nicht mehr ganz so souverän bedienen wie noch vor 4 Wochen, aber das ist...
Es war vor 2 Wochen, Marian.
Genau, aber jetzt wisst ihr auch, warum letzte Woche keine Folge rauskam, wie das jetzt. Heute nachholen quasi. Nichtsdestotrotz hat Carsten es geschafft, mit seinen frischen 50 Jahren nochmal ein Award einzuhandeln, ja. Der Carsten kriegt den offiziellen USB-C Connectivity Darwin Award 2020.
Drumroll.
Hintergründe in der nächsten Sendung.
Nein, ja können wir gerne, also da bin ich jetzt in Diskutierlaune, weil natürlich ist es an meinem Rechner passiert, aber ich könnte jetzt hier ein paar Sachen zu Hardware noch loswerden oder zu Tipps, die ich von ganz tollen Leuten bekommen habe, die meinten, schließ doch mal zusätzlich noch ein zweites USB-C-Netzwerkgerät an und mach hier...
Nee, ich wusste ja nicht, dass du nicht die kognitive Leistung... It
could have been anything.
...erbracht hast, einen USB-C-Ausgang...
Ich warte doch hier auf meinen neuen Schreibtisch jeden Tag.
Ach so,
und deshalb vermüllt mein aktuelles Setup komplett. Hier liegen Kabel rum, die ich eigentlich andauernd neu sortiert gehabt haben möchte. Aber ich tue es nicht, weil irgendwann kommt ja dann der neue Schreibtisch und dann ist eh alles anders. Also okay, ihr merkt,
dann gratulieren wir Marian.
kriegt die goldene Logistik ganz des Jahres. Aber nein, auch Marian kann nichts dafür. Niemand kann für irgendwas. Alles ist gut. Wir haben uns alle lieb.
Nein, ich hoffe, dass das hat dann jetzt auch die Setup-Probleme für die Zukunft gelöst. Die heutige Erkenntnis.
Alles gut.
Ganz genau zu.
Ja, das mit den Toneinspielern, da können wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, genau. So, jetzt genug Retro. Nochmal sorry dafür, dass die Aufnahme letzte Woche ausgefallen ist. Ich hoffe, ihr seid irgendwie alle heil drüber hinweggekommen. Wir hatten tatsächlich ausnahmsweise andere Pläne. Zu meinen Gunsten. Und es war gut so. Sorry, Leute.
Ja, und wir wollten eigentlich noch mitten in der Nacht anfangen, unser Mikrofon drumherum zu setzen und eine Podcast-Aufnahme
starten. Ich wollte immer aufnehmen, aber Marian war der Erste, der gesagt hat, nein, das Mikro bleibt aus.
Das stimmt nicht, es war Heiko, der gesagt hat, nein. Aber ja,
nachdem ich gesehen habe, wie Marian auf dem Tisch zusammengesunken ist, dachte ich, der kriegt seinen Kopf gar nicht vor das Mikro.
Ich war wahrscheinlich schon lange in meinen Träumen.
Du hast schon geschlafen, Junior.
Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, am Ende war ich froh, dass Heiko so penetrant Nein gesagt hat zu der Aufnahmeidee.
Viel schöner wäre ja ein YouTube-Video geworden, aber das ist mal beiseite. Gut, wir haben den 14.07. heute. Ganz tolles Datum.
Super Datum.
Würde ich mal sagen.
Ja, weil ich morgen Geburtstag habe. So.
Ach, warst du auch?
Boah, müssen wir jetzt Special-Sendung überziehen bis 0 Uhr? Nein, hoffentlich nicht.
Nein, das tun wir nicht.
Das wäre ein bisschen zu arg. Nein, aber getreu dem Motto, es ist sinnvoll, manchmal Holzwege zu Ende zu gehen, halten wir an der Rubrik fest. Was war denn an dem Datum, heutigen Datum der Aufnahme vor x Jahren? Und da haben wir ein Meta-Ergebnis, was vielleicht noch ganz positiv und schön in Erinnerung geblieben ist. Denn das war der Montag nach dem letzten WM-Sieg der Deutschen 2014. Wie habt ihr es denn damals erlebt, den Montag? Danach.
Ich wollte gerade sagen, wie hat man den Montag erlebt? Ich weiß ja ganz genau, wie ich den Montag erlebt habe, weil ich nämlich nicht geschlafen habe.
Ich kann mich nur an fiese Kopfschmerzen erinnern.
Ich kann mich ehrlich gesagt an gar nichts mehr erinnern, muss ich zugeben.
Oh, hat er alles richtig gemacht?
Nee.
Ja, alles richtig dann die gemacht, Stufe, würde ich sagen. Ja, genau, das ist dann die Stufe über. Ich habe nicht geschlafen.
Oh mein Gott. Carsten?
Aber es war eine großartige Feier. Das weiß ich noch ganz genau. Es war wirklich eine außerordentlich gute Feier.
Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Ich könnte nicht mal sagen, wo ich das Spiel geschaut habe. 2014. Ich habe es gesehen. Ich weiß.
6 Jahre.
Und ich weiß, dass ich bei Götzes Schuss oder Schürrles Reingabe aufgesprungen bin, aber wahrscheinlich braver Familienvater, ganz brav zu Hause, wo er hingehört.
Souverän, souverän.
Oh, ich liebe
ist ja auch erst 6 Jahre her. Unglaublich. Ja, aber was vielleicht noch das viel wichtigere retrospektive Datum oder Ereignis zu dem Datum war, ist nämlich Happy Birthday NP3 für 25 Jahre Daseinsberechtigung.
Ja, auch eine deutsche und Geschichte, ne? Fraunhofer Institut.
Ja, aber sowas von deutsch, ja. Sowas von deutsch.
Genau.
Und ja,
und hat das sich hat richtig was gerissen über die Zeit.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Können wir das bitte ja, nochmal genau, wiederholen
jetzt haben wir, Echtzeit? Wer von beiden? Weil wir haben ja schön gleichzeitig geredet, der Heiko und ich.
Jugend zuerst, dann natürlich du als Erster, Marian.
Ja, das hat richtig was gerissen, habe ich gesagt, über die Zeit. Und das war damals tatsächlich beim Fraunhofer Institut so ein Ding, wo die gesagt haben, ja, wir wissen nicht, ob das wirklich was wird, ob das wirklich eine gute Idee ist, das zu tun.
Oh ja, es war.
Das ist schon echt interessant, ja.
Es war eine gute Idee, definitiv.
Was hat sich in den 25 Jahren in der Richtung verändert? Eigentlich nicht viel, nur dass MP4 noch dazugekommen ist, ne?
Die MP3 hat das alles erst möglich gemacht, was heute
ja, an digitalen Audioformaten da draußen
Streaming, ist, ne? Genau.
Außer Wave.
Was heute ist. Was, ja. Größen sind da halt so eine Sache. Bandbreite ist ja auch heute noch ein Thema, leider.
Ja. In Deutschland, ja.
Und was die MP3 halt ermöglicht hat, ist solche Geschichten wie iTunes, Music Shops, Spotify später, Napster nicht zu vergessen. Oh,
Napster. Ja?
Audio Galaxy, oh, wie schön war's. So ein schlanker, nicer Client. Okay, wir fallen wieder in die
Eine witzige Geschichte noch zur MP3 ist, die hatten ursprünglich vor, dieses Format für DAB, für Digital Audio Broadcast, für das erste digitale Radio zu nutzen. Was zum Glück für die Frauen, fürs Fraunhofer Institut nicht so gekommen ist, weil das hätte gehießen, dass man dieses Format kostenfrei lizenzieren hätte müssen. Und der Zufall war, dass die DAB, das DAB-Konsortium sich gegen MP3 als Codec entschieden hat. Und so war das Tor offen für Lizenzeinnahmen und für den eigentlichen Erfolg der MP3 quasi bis heute.
Ja, ich glaube, die Lizenzeinnahmen halten immer noch an, ne?
Na klar, logisch, jedes Player-Device, was das Format unterstützt, im Endeffekt, ne, ob es jetzt ein Smartphone ist, ein Fernseher, also im Endeffekt heute ja jedes digitale Gerät hat ja einen MP3-Encoder integriert. kannst ja mit allem MP3 wiedergeben.
Aber ich merke gerade wieder, dass wir hier total im richtigen Podcast sind. Also der WM-Sieg wird in einer Minute abgetan und dafür reden wir jetzt hier über MP3-Lizenzabgaben seit 5 Minuten.
Ja, mei.
Prioritäten, Leute, Prioritäten.
Ja, so schaut's aus.
Sollen wir den russischen Hacker auch noch erwähnen, der sich mit gestohlenen Kreditkartendaten damals die Lizenz gekauft hat und dann das Ganze in einer Frankenstein-Anwendung publik gemacht hat für alle?
Was?
Was im Endeffekt, ja, es hat ein russischer Hacker hat damals beim Fraunhofer-Institut mit geklauten Kreditkartendaten eine Lizenz gekauft für die Encoder-Software. Und hat die dann öffentlich gemacht, hat die ein bisschen verändert und anders zusammengebastelt und öffentlich gemacht. Und das diese Veröffentlichung des Hackers war tatsächlich auch eine der Gründe, warum sich das MP3-Format so irre schnell verbreitet hat. Und was halt für Fraunhofer dann wieder zu noch mehr Lizenzeinnahmen geführt hat. Also die haben noch mehr Geld dadurch verdient, dass er quasi das geklaut hat und öffentlich gestellt hat.
Cooler Humor.
Okay.
Ja.
Ja, russische Hacker waren damals State of the Art und sind heute immer noch in aller Munde.
Ja, die können schon was, die Jungs.
Mm-hmm, ja, genau. Glückwünsche an die Vereinigten Staaten von A.
Warum, dass sie nicht das MP3-File geschaffen haben, mal ausnahmsweise? Mm-hmm. Und dass sie keine russischen Hacker haben. Egal. Mm. Lassen wir das einfach. Ja, aber back to the USSSA, ja, alles Gute kommt, oder vieles Gute aus dem Web kam ja aus den, oder kommt aus den USSA,
oder? USS? USSR?
Ja, ein bisschen.
USSA? Okay.
USA, ja. Oder eigentlich aus Kalifornien, was ja wieder was ganz anderes ist, ja. Wobei, nee, Amazon kommt auch gar nicht aus Kalifornien, die kommt aus Seattle.
Ja, die kommen aus Luxemburg.
Ach so, deswegen. Ah, stimmt, da gehen alle Rechnungen hin. Ja.
Hör mal, du.
Da war ja was.
Hör mal. Voll Luxemburger.
Hör mal. Luxemburg, den Bundesstaat kenne ich gar nicht in USA.
Wir könnten jetzt Marian bitten, mal nachzugoogeln, wo Amazon genau seinen Hauptsitz hat. Aber ich glaube, wir sehen davon ab. Da war er.
Na, ich glaube, es ist Seattle.
Nein, aber ich denke mal, die Amazon-Europa-Story mit Sitz in Luxemburg ist mittlerweile auch jedem ein Begriff.
Das ist auch ein Running Gag. Steuerlich gesehen auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob das für den Endkunden so relevant ist.
Nein, der Endkunde kriegt das gar nicht mit, weil der kriegt, der fakturiert ja nichts an Amazon. Ja. Von daher, ja.
Ja, eher Lieferanten an Amazon. Für Lieferanten an Amazon ist das eher ein Thema. Und für den Endkunden ist es dann ein Thema, wenn es ums Thema Klage geht. Also wenn du wirklich Amazon...
Genau, und die Klage mit Amazon im anderen Bereich hat ein Ende, habe ich gehört.
Mhm.
Mit? Was?
Ich musste jetzt wieder mal denken, Heiko, du bist zu schnell für mich. Die Klage respektive das Klagen, das meintest du, ne? Jetzt habe ich es
ja, auch. Das Klagegeschrei der Userschaft hat ein
Ende. Das Klagegeschrei, weil nämlich, und da geht's, wir haben ja auch über Amazon Video geredet kürzlich und einen historischen Abriss gegeben, wer wann, warum, zu welchem Entgelt sich ein Amazon Video respektive Amazon Prime Account gekauft hat und ob man Video damals haben wollte oder nicht. Also ich habe es irgendwie als lästiges Beiwerk empfunden. Damals, als die Saurier Planeten verlassen haben. Mittlerweile haben wir alle Amazon Prime und was ein bisschen nervig dran ist, dass man halt einen Account hat, aber die Weitergabe im Vergleich zu so Formaten wie Netflix ziemlich zäh war.
Ja, und wenn man das Account-Sharing.
Account-Sharing, genau. Und ich hatte es dann auch mal, dass ich unterwegs war, wollte Amazon Prime gucken und nichts ist gegangen. Ja, was war die Auflösung? Meine Tochter hat zu Hause auch geguckt. Ja, doof.
Sad but true.
Mhm. Und da hat sich dann Amazon anscheinend tatsächlich umgeguckt und geschaut, was macht der Mitbewerb? Weil Netflix hat das ja sehr schön gelöst. Ich glaube, du hast 5 Profile. Bei Netflix. Das heißt, du kannst 5 User einrichten, die dann ihren eigenen Stream auch angezeigt bekommen. Das ist nämlich das nächste Ärgerliche. Das gleiche galt damals nämlich für Spotify, als ich einen Familienaccount hatte und im Bad meine Spotify-Playlist eingerichtet hatte. Und irgendwann haben es meine Töchter mitbekommen. Das heißt, jedes zweite Mal duschen kam da ganz interessante Mucke raus. Ne? Du startest eine Playlist, fühlst dich sicher, machst das Wasser an und auf einmal kommt Lied 2 und du denkst dir, ach du meine
Güte. Schon wieder K-Pop.
Aha. Genau, und hast keine Chance,
das ist halt bei Netflix. Bei Netflix ist es halt echt angenehm, weil du halt einfach sagen kannst, was dir gefällt. Du kannst halt verschiedene Kategorien als Favorit bestätigen, kannst sagen, ja, solche Filme gefallen mir, solche Filme gefallen mir. Und je nachdem halten. Schlägt es dir eben deine Top-Filme, deine Must-Haves an. Und das ist halt ziemlich geil.
Und natürlich der Algorithmus, der analysiert, was du guckst, dein Sehverhalten sich anschaut und entsprechend.
Genau, richtig.
Und wenn da andere Leute mitschauen, dann ist der Algorithmus halt komplett verwirrt.
Genau, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Lukas ist nämlich genauso Single wie meine Wenigkeit, weißt du, juckt das nicht. Aber wenn du dann so Kids hast, die deinen Amazon- oder Netflix-Account mitbenutzen, dann willst du ganz schnell Profile haben. Das
nicht nur der Algorithmus ist da manchmal verwirrt, sondern vielleicht auch die Mitbenutzer des Accounts, ja, wenn sie sehen, was der andere vorher geguckt hat, ja. Wobei es ja Netflix nicht anders.
Nochmal auf diese Fingergeste.
War ein Spaß. Disney Plus hat ähnliche Funktionen wie Netflix, das ist auch sehr gut zu handeln. Macht natürlich jetzt auch bei Amazon Sinn, auch wenn gefühlt der Content bei Amazon nicht besser wird gefühlt. Ein paar nette Serien am Start und so, aber von den Filmen her ist es natürlich far, far away from other shit.
Ja gut, dafür ist es aber halt doch deutlich günstiger, ne, im Verhältnis.
Ja, vor einem Jahr, wo wir drüber geredet haben, dachte ich, das kostet immer noch 9,99 wie vor 30 Jahren.
Ja, ein paar Filme. Aber jetzt, es geht jetzt nicht um den Qualitätsvergleich Netflix versus Amazon Video, sondern es geht es tatsächlich einfach um die Tatsache, dass man jetzt Profile einrichten kann, dass Töchterchen, Ehefrau, Großmutter über ein eigenes Profil streamen kann und man kommt sich nicht mehr ins Gehege, man kann sogar über zwei Profile die gleiche Serie zeitversetzt angucken, ohne dass es zu Rucklern kommt. Habe ich zumindest gelesen. Und das ist alles sehr, sehr schön. Die Funktion ist noch nicht flächendeckend ausgerollt, sondern wird eben sukzessive an die Mitglieder weitergegeben. Das heißt, wenn ihr morgen guckt und habt es noch nicht, ruhig Blut, das kommt früher oder später auch in euren Amazon-Video-Account rein.
Cool, das ist eine geile Geschichte, um meinen neuen Fernseher zu testen morgen. Das ist eine sehr gute Idee, der jetzt endlich mal ankam. Danke, Amazon. Hat ja auch nur 2 Wochen gedauert.
Das geht aber doch mal. Das, was Marian auch vorher gesagt hat, ich hätte das nicht vermisst. Also hätten wir das jetzt hier nicht mit ins Thema genommen. Ich muss sagen, mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass Amazon jetzt hier vielleicht nur eine Profilweite zur Verfügung stellt.
Hat ja auch schon gesagt, warum? Weil du Alleinherrscher über dein Profil bist.
Richtig.
Ja, richtig. Ja.
Ne? Und wir sind ja
gerne auch meine Tochter ausleihen, dann wird ein Algorithmus auch ins Schwitzen kommen, ja.
Und Lukas, wir gehören ja auch zu der Generation, wo die Freundin ihr eigenes Geld verdient und nein, ich bezahle meinen eigenen Netflix-Account. Geh mir weg.
Aber da kann muss ich sagen, würde bei mir wieder der Schwabe rauskommen und dann würde ich mir auf jeden Fall einen Account mit meiner Freundin teilen.
Also du würdest deine Tochter deine Freundin buchen lassen und dich
ja genau.
Als echter Schwabe.
Ja, das kann sein. Du kennst mich ziemlich gut, Eiko.
Komm, schalt dich mal meines Familienabo.
Bei 2 Freundinnen genauso, wie du es gerade gesagt hast.
Und du hast die Accounts immer noch, nehme ich an, oder?
Ich sage jetzt nichts mehr, alles andere bringt mich hier echt in ein schlechtes Licht.
Oh. Aber du wechselst jetzt deine Freundin nicht, sobald der Netflix-Account abgelaufen ist, oder?
Ich sehe es schon kommen, wenn ich nachher Netflix mir reinziehen möchte. Sie wurden aus diesem Account entfernt.
Das heißt, ich sehe all deine schon. Ex-Freundinnen hören den geändert. Gadgetfunk. Da würde ich ja jetzt auch nicht drauf wetten.
Das ist ziemlich hoch gestapelt.
Aber vielleicht die letzten 2.
Gadgetfunk, das könnte schon sein. Das Hörprofil für Ex-Freundinnen.
Ich glaube nicht umsonst haben wir so viele weibliche Zuhörer, oder?
Ja, irgendwas, das ist bestimmt Belkans Stimme. Die wurde sehr, sehr hoch gelobt in letzter Zeit.
Ja, Belkan the Voice.
Belkan the Voice. Eigentlich war das ja immer Bernds Titel. Bernd the Voice.
Aber der fängt auch mit B an. Ist doch super. Ja, ja, apropos Bernd, was sag ich mit dem? Hat er sich nochmal gemeldet?
Nee, nee. Schade. Aber ich habe ihn auch Bernd, nicht.
Wenn du das hörst, sein, meld dich mal.
Ich habe ihn jetzt auch nicht nach kontaktiert.
Ah, okay.
Ja, und ein anderes Thema. Hashtag Messenger-Flut, Hashtag. Aber schön, wir waren ja beim Schwaben und beim Sporen. Da haben wir auch ein schönes Thema mitgebracht. Wollte Heiko diskutieren, wenn ich mich...
Was diskutieren? Ich wollte es mal so in den Äther werfen. In den Äther, denn das gottgroße Gottesgeschenk unserer Bundesregierung im Bereich der Mehrwertsteuersenkung sorgt doch für ein wenig für Verwirrung, Diskussion, Stirnrunzeln, ja, und Verständnislosigkeit an manchen Stellen, muss ich sagen. Oder habe ich so das Gefühl, wenn ich mir das Pricing da draußen so angucke, also wer wie damit umgeht, ja. Interessant.
Weißt du, was ich am schlimmsten finde an der Mehrwertsteuer, an dieser Senkung um zwei, es sind ja nur 2,x%, es sind ja gar keine 3. Und
kommt drauf an, aus welcher Sicht, ne?
Und wenn man so Tag ein, Tag aus durch Läden marschiert, am sozialen Leben teilnimmt, dann ist wirklich das Höllentor für schlechte Grafiker geöffnet worden. was ich in letzter Zeit an interessanten Werbeprospekten, Werbeplakatierungen, Aushängen in Geschäften gesehen habe, was man mit 3% machen kann, ist echt krass. Wir geben direkt an sie weiter und dann 3%, meistens so mit so einer oben einer großen Null und unten einer kleineren, dass es fast ausschaut wie 30, dass du das Gefühl hast, ich spare noch mehr. Also es holt echt das Schlechteste aus allen Marketingleuten raus, was du dir vorstellen kannst.
Oder machen wir's so wie Aldi und geben ein echtes Prozent extra.
Das meinte ich mit 2, genau.
Und ne? Genau das war die Intention, warum ich das Thema einfach mal reingebracht
habe.
Die Hölle friert zu bei der ganzen Geschichte, habe ich das Gefühl.
Also ich bin ja sowieso so ein bisschen so dafür, dass man dieses amerikanische Prinzip der Nettobepreisung vielleicht für Europa auch mal überdenken sollte, ob man nicht grundsätzlich eine Nettopreisauszeichnung beifügen sollte und dann eine Umsatzsteuer am Ende der Summe aufsummiert werden sollte.
Da bringst du bei vielen Leuten in ziemliche Bredouille, was Kopfrechnen angeht.
Ja, man kann ja schon beide Preise auszahlen. Also man kann ja beide Preise dran packen, ne? Also Nettopreis, was ja auch schon mal in der Metro. Ja,
wie in der Metro quasi, ne?
Ja, genau, richtig.
Ne? In der Metro oder Silgos ist das.
Ja, also alles, was für gewerbliche
richtig.
Geschichten ist.
Ja. Aber das würde vieles transparenter machen. Ne? Gerade jetzt diese Aktion mit der Mehrwertsteuersenkung wäre deutlich transparenter. Auch damals schon die Mehrwertsteueranhebung seinerzeit auf 19% wäre transparenter gewesen.
Ja, aber das sehe ich, ja, du hast natürlich für den Moment recht, kein Thema, aber das passiert ja nicht so häufig. Du hast ja auch einen Gewöhnungseffekt dabei.
Aber wir haben mittlerweile einen europäischen Binnenmarkt mehr oder weniger. Und wir haben in fast jedem europäischen Land eine andere Umsatzsteuer. Und alleine aus diesem Hintergrund würde eine Nettobepreisung schon.
Ja, aber dann bist du doch wieder da, wo wir vor dem Euro waren. Da war nämlich die Frage, was haben die hier für eine Währung und was ist der Umtauschkurs? Und so stehst du genau wieder im Laden und stellst die Frage, was haben denn die hier für Mehrwertsteuer?
Wenn du den Nettopreis und den Nettopreis und den Bruttopreis ausgezeichnet hast, ist doch
easy. Genau. Also aber dann machst du halt die Märkte deutlich transparenter, weißt du? Also dann siehst du halt auch.
Die Frage, ob das gewollt ist.
Frage. Ja. Reden wir jetzt hier aus beruflicher Perspektive oder als Endkunde?
Also für mich persönlich aus meiner privaten Endkundensicht.
Okay, mir kommt es gerade so vor, als ob man das nicht so scharf trennen könnte.
Nee, das kann man auch nicht scharf trennen. Ne, gerade wenn man businesstechnisch da irgendwo beteiligt ist an den Märkten, kann man das nicht scharf trennen. Aber meine Sicht, die ich gerade dargestellt habe, ist schon aus reiner Endkundensicht. Mhm. Weil sich so manche Preisunterschiede erschließen sich mir nicht beim manchem Kram. Ne? Und das dann, warum ist in den Niederlanden das eine oder andere netto 2-3% günstiger als in Deutschland. Ja, das hat einzig und allein den Effekt, dass sie am Ende auf den gleichen Bruttoendpreis kommen möchten. Ja, das ist ein kurioses Ding.
Mal ganz scharf gefragt, Europäer was
durch und durch. Entschuldige, Lukas.
Was ja. soll uns diese Senkung bringen und warum genau diese 2-3%? Das verstehe ich tatsächlich bis heute nicht, also aus meiner Endkundensicht.
Was meinst du mit, okay, uns als Endkundensicht? Ja, soll dein Portemonnaie, also das war Portemonnaie entlasten, erstmal.
Deine Kaufkraft aktivieren.
Ja, richtig. Weil die 3% bei Crackerless-Beträgen nichts ausmacht, wenn du jetzt einen Kopfsalat und einen Smoothie und ein bisschen Dressing kaufst, ja, dann wirst du es auf dem Zettel nicht merken. Wenn du jetzt aber irgendeinen deinen roten Porsche dann doch kaufen möchtest, ja, dann wirst du die 3% einfach merken. Und am Ende vom Tag soll die Konjunktur dadurch angekurbelt werden. Ob das der richtige Weg war?
Ich denke halt an die ganzen kleinen Handwerksbetriebe, an die Dönerbuden da draußen, die halt wirklich mit so einer Steuersenkung, glaube ich, zu kämpfen haben, technisch. Also ich glaube,
wir uns mit dem Ötzi unterhalten
haben, er meinte, er hat ja wirklich ein paar Tage gebraucht, bis er das erstmal mit seiner Kasse hinbekommen hat.
Ja, aber das ist auch eher die Ausnahme. Also die meisten haben da gar keine große, also diese ganz kleinen, die meisten ganz kleinen haben da gar keine großen Schwierigkeiten mit gehabt, abgesehen davon, wenn ich mich nicht mit meinem Kassensystem so gut auskenne und wie stelle ich das denn jetzt hier ein? Ist so meine Erfahrung in den letzten Tagen in Gesprächen mit kleineren Händlern, weil am Preis haben die gar nichts geändert. Die nehmen den gleichen Preis, die kassieren den genauso und die Kasse rechnet die Umsatzsteuer aus, also die Mehrwertsteuer aus und fertig.
Ne, finde ich auch okay so. Und das ist ja auch ein Teil des ganzen Paketes. Es ist ja nicht nur, um die 3% 1-1 durchzurouten und dem Endkunden günstigere Produkte zu vermitteln, sondern es soll ja auch den Handel und insbesondere die mittelständischen und kleinerständischen Unternehmen unterstützen in dem Sinne, dass sie es nicht zwangsläufig weitergeben müssen und die 3% dann eben für sich in der Kasse behalten können. Das ist ja auch ein durchaus gewollter, kalkulierter Effekt.
Danke für diese Reingab, Carsten, denn das ist genau das Kernthema. Denn die Empörwut auf der einen oder anderen Seite geht ja schon los. No, wird es hier weitergegeben, hier wird es nicht weitergegeben. Der Händler steckt sich das ein, was eigentlich für den Endkunden gedacht ist. Das ist ja auch ganz viel gefährliches Halbwissen draußen. Ja. Und es ist zu komplex, glaube ich, um das innerhalb von ein paar Minuten mit ein paar Stichworten abzuhandeln. Und ja.
Heiko, das Ding ist, glaube ich, da ganz einfach, es ist ein Unterschied, ob es der kleine Händler, der den Honig kauft, Honig verkauft, bei mir im Ort hier macht und sich die Kohle quasi einsteckt, oder ob es ein Rewe-Supermarkt, der Milliarden umsetzt im Jahr, nicht weitergibt. Ich glaube, da ist auch von Menschenverständnisseite her ein Unterschied da. Also umso größer das Unternehmen, was dahinter steckt, umso eher ist die Forderung, ey, ihr gebt das aber mal schön weiter.
Ja und nein, Senkung. Aber ich bin da schon im Team Heiko gerade, weil die Tendenz der großen Bevölkerung, es muss durchgereicht werden, ich muss davon profitieren, dieses ich, wieder mal.
Aber das ist
nicht den Händler, der auch die 3% vielleicht verdammt gut verknüsern kann.
Ja, aber ich sehe das nicht als Mehrheit, ich sehe das eher nur als die lautesten.
Okay, hier können wir diskutieren.
Fair enough.
Aber es gibt genug und allein, ne, die machen uns das Leben halt auch wieder, ne? Ja. Nicht einfacher.
Ja. Ich will es auch gar nicht groß werten am Ende vom Tag. Ich fand es nur höchst interessant, wo das, ja, weil es gibt für jeden Unternehmer oder für jeden Unternehmer, der in Richtung Endkunden fakturiert, weil nur dann ist es ja auch eine Größe, die zu bewerten ist. Denn nur für die kommt es in Frage und das ist so vielschichtig vom Ötzi, vom Ahmed, vom Rewe, sehr durch alle Couleur und durch alle Bereiche. Und wer es jetzt weitergibt, wer nicht, schwierig. Aber am Ende vom Tag, die Gastronomen zum Beispiel, die haben genug gelitten, die können vielleicht 3% gebrauchen. Genau. Rewe hat vielleicht bisschen höhere Ausgaben für Acrylglas und Plexiglas-Visiere gehabt in den letzten Wochen. Ja, die können vielleicht auch irgendwo gebrauchen, auch wenn es ein großer Konzern ist.
Aber die Ausgaben hat jeder kleine Laden.
Ja, natürlich.
Es gibt deswegen ja ist auch keinen Mini-Supermarkt, Bäckerei, Fleischfachhandel, die haben alle in Plexiglasscheiben investiert.
Ja, natürlich. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Okay, Entschuldigung. Ja, ich wollte jetzt nicht Rewe da, Entschuldigung, in Schutz nehmen oder da hofieren oder herausheben. Ja, die Namen sind austauschbar. Der ganze Handel hat drunter geritten, die ganze Gastronomie hat geritten oder leidet noch bis zum gewissen Maß. Von daher ist all denen, die Endkundengeschäft machen, selbst überlassen, wie sie das handhaben. Und das muss dann jeder für sich selbst bewerten. Ja, wenn es die Mehrwertsteuersenkung für Verbraucher so nicht gegeben hätte, hätte sich auch nichts geändert. Und so sehen wir es einfach mal als bisschen Konjunkturboost. Ja. Vielleicht nicht nur für den
Endkonsumer. Ich habe mir vor 2 Stunden meinen Lieblingsdöner reingeschnattert und habe immer noch 5,90 Euro pro Döner gezahlt.
So, okay. Der ist ja auch nicht weniger wert.
5,90 Euro für einen Döner?
Ja, das sind die Luxusdöner. Die schwäbischen
Döner. Da alles rein?
Das ist das halbe Fladenbrot.
2 davon gegessen.
Achso, ich dachte, da ist das vergoldete Ribéry-Filet mit drin.
Sehr geil.
Genau, und Salt Bae hat seine Finger persönlich drin. Egal.
Ja, aber wo wir schon mal Danke sagen an die Regierung sind, möchte ich vielleicht nochmal sagen, Danke an die Scheurer.
Hast du deinen Führerschein schon zurück, Heiko?
Nein, Gott sei Dank bin ich nicht in die Falle gegangen. Aber ich freue mich für all die, die spontan den Führerschein ein bisschen verfrüht abgeben mussten oder unter anderen Umständen abgeben mussten als noch in der Vergangenheit. Und man kann nur froh sein, das war ein gewandten, gewieften und nachhaltigen Staatsmann, ihren Andi Scheurer hier zu haben.
Ja, das ist eine Idiokratie hoch 10, Heiko. Echt, ohne Scheiß. Ja.
Nur Erfolgsgeschichten, ne, aus dem Stall Scheurer.
Läuft bei ihm, ja. Also,
bei ihm läuft's, ja.
Wegen einer beschissenen Grundlagen. Ist
eine Farce, also ein Name, der eigentlich für eine Farce seiner Beamtenlaufbahn steht.
Ja.
Mehr kann ich dazu nicht sagen und will dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Es ist so grotesk, dass er erst Dinge vorantreibt, die er dann wieder nivelliert, weil der Lobbyisten-Shitstorm irgendwo doch zu groß ist und er vielleicht auch noch ein bisschen Backcash hat von seiner Mautgeschichte und davon zählen kann, keine Ahnung.
Heiko, bei der Nummer war es ja viel krasser, weil es war ja nicht bloß hier, ich ruder jetzt mal zurück, was ich hier so gemacht habe, sondern die haben ja bei dieser dämlichen Verordnung vergessen, die Gesetzesgrundlage mit in die Verordnung zu schreiben. Also
Ein gewollter Formfehler.
Ja. jeder gute Anwalt, also hast du einen Anwalt eingeschaltet, sofort, wenn jetzt hier nach dieser neuen Verordnung gehandelt wurde, jeder gute Anwalt hat dich da sofort rausgeboxt und das sowieso für nichtig erklärt, weil die Verordnung die gesetzliche Grundlage dazu nicht enthalten hat. Also
Was hat unser Andi Scheurer nochmal für einen Abschluss? War der nicht auch Jurist?
Hat der irgendeinen?
Ich meine, der war auch irgendwie so halbgarer Jurist. Aber
nee, das war Amtor, glaube ich.
Amtor.
Mit dem ersten Staatsexamen. Also nicht Volljurist wie... Da sind sie ziemlich stolz drauf.
Leichtmatrose.
Die unterscheiden da sehr, sehr stark zwischen
den
beiden Staatsexamen. Scheuer weiß ich nicht. Spahn, glaube ich, ist Banker. Hat eine abgeschlossene Banklehre als...
Ja, das erklärt so einiges.
Okay, lassen wir mal so stehen.
Gesundheitsfonds lassen
grüßen. Sehr, sehr grotesk, was in aber diesem Staat Dänemark manchmal abgeht.
Dann finde ich euch das raus.
Ja, dann goggle das doch mal für uns, bitte.
Ja, ich bin ja schon dabei.
In Interweb. Im Übrigen hat Gutenberg, wo wir gerade bei Amthor waren, ja, thematischer Sprung. Wie hieß nochmal die Kutsche von Amthor in New York?
Oh, ich hab's vergessen.
Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, richtig, sein persönlichen Stolperstein. Und der gute von und zu Gutenberg muss das wohl auch Richtung Angie mal gepitcht haben und sie hat ihn abgewatscht. Das ist wohl auch geleakt worden. Aber ja, scheint wohl in CDU-Freundeskreisen ein Geheimtipp gewesen zu sein, auf den guten Augustus zu setzen.
Aha.
Mhm. Mhm. Ich glaube, man will gar nicht wissen, was da zwischen den Rängen abgeht.
Ach doch, das würde ich schon gerne mal wissen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, dann siehst du die Welt nochmal anders. Oder auf jeden Fall das schöne Deutschland siehst du dann anders. Aber das ist, glaube ich, im Leben.
Ach, das ist doch überall so.
Ja, ein Lobbyregister.
Warum soll nur
schön,
immer die Autoindustrie mit ihrem Lobbyismus vorne sein? Ja, lass doch auch mal die armen Data-Miner einschießen. Ja?
Okay. Heiko, you just opened a Wespennest.
A barrel?
Ja. Badab.
Ich höre sie schon surren.
Andreas Carsten. Scheuer hat tatsächlich Abitur und in Passau absolvierte er ein Lehramtsstudium. Mit dem ersten Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen. Ein anschließendes Magisterstudium mit dem Hauptfach Politikwissenschaft und den Nebenfächern Soziologie und Wirtschaftswissenschaft schloss er 2001 ab. Titel der Abschlussarbeit: Wahlkampf der CSU, eine Betrachtung am Beispiel der Medientouren des Ministerpräsidenten und Parteichefs Dr. Stoiber.
Gelernt ist gelernt.
Stop, we're not done yet. Im Jahr 2004.
Aber nichts mit Jura, ne?
Aber hat ja auch keiner gesagt. Das war der Phil. Jura hatte der Phil im Amt. Im Jahre 2004 wurde ihm an der Karls-Universität zu Prag für die unter Aufsicht von Dr. Rudolf Kutschera erstellte Arbeit die politische Kommunikation der CSU im System Bayern der kleine Doktorgrad der Philosophie verliehen.
Oh. Chapeau.
Dieser akademische Grad, der heute der sogenannten zweiten Bologna-Stufe zugehört, ist heute im Gegensatz zu 2004 nicht mehr äquivalent mit einer Promotion, berechtigt seinen Inhaber aber zur Führung des Titels PhDR, also Philosophie-Doktor, dessen ungeachtet und obwohl in Deutschland nur im Gebiet der Bundesländer Bayern und Berlin erlaubt, stellte Scheuer seinem Namen bundesweit den Zusatz Doktor voran. Als Dr. Andreas Scheuer bestritt er auch den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2005. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Scheuer des möglichen Missbrauchs eines akademischen Titels wurden von der Staatsanwaltschaft Passau eingestellt. Und dann gab es 2014 noch Plagiatsvorwürfe.
Oh, ich dachte schon, er hat seinen Titel an der Gutenberg-Universität gemacht. Oh, das hoffentlich nimmt das Mainz jetzt nicht krumm, ja, für die ja. Ist eigentlich eine ganz gute Uni.
Ich in seiner Arbeit zur Kakao gezogen zu werden. Phil soll er eine längere Textpassage der Bundeszentrale für politische Bildung weitgehend übernommen haben, ohne dies kenntlich gemacht zu haben. Daraufhin beschloss er für seinen Doktor und die Karls-Universität gab bekannt, nichts gefunden zu haben. Ist ja auch egal. Also er ist auf jeden Fall durchaus Akademiker, was es jetzt ja, nicht besser
Traum.
Macht. Und
ein
hat
Traum.
Zwei Doktorarbeiten zum Thema Wahlkampf der CSU abgegeben. welcome. Wir unterstützen das.
Genau, die Erfolgsgeschichte an die Scheure muss einfach weitergehen. Wir gucken mal, was er als nächstes verbockt.
Oh mein Gott, er ist schon zweimal geschieden, sehe ich gerade. Seine erste Ehe wurde 2011 geschieden, seine zweite 2013 mit der TV-Journalistin. Und Tochter endete im Mai 2018 mit einer Trennung. So, jetzt
und das im katholischen Bayern.
Ja, wer mehr wissen will, kauft sich bitte das neue Blatt, die Gala und die Grazia. Da werdet ihr fündig. Wir machen jetzt hier weiter. Grazia. Ja, womit
und spendet einen Fünfer an Wikipedia.
Wir machen genau,
und
weiter.
Drückt den Flattering für Andi Scheurer, er braucht es irgendwann.
Vielleicht hat er ja auch eine Amazon Wishlist oder sowas.
Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, danke, Andi. Punkt.
Jo. Aber Amazon hat keine alten Macs.
Oh, was eine Überleitung. Was ist uns das denn wert?
Ja. Ich bin hochgradig verwirrt.
Ja, ich habe mich sehr, sehr über diese News gefreut.
Warte, Montana Projekt wollte auch noch kurz was sagen.
Und du hörst mir jetzt ganz genau zu, du kleiner Wichser.
Ja, genau.
Gott, bester Mann.
Okay, der eine oder andere Zuhörer weiß ja schon, dass ich der Retro-Technik so ein bisschen zugetan bin und sich hier so das eine oder andere ältere Computerstückchen stapelt, links, rechts, hinter dem mir. Zum Beispiel auch einen Power Mac G5. Und ein gewiefter Entwickler hat mal eben rausgefunden, dass durch den Switch zu ARM, den ja Apple jetzt tut, zu ihren neuen Apple Silicon, also ihren neuen CPUs und den damit wieder eingeführten Universal Binaries, es möglich ist, Apps...
Stopp!
Yep.
Was sind Universal Binaries?
Das sind die Apps,
frage ich nicht für mich, sondern mehr für unsere Hörerinnen da draußen.
Ja, genau. Das sind Apps, die sowohl auf den neuen Macs mit diesem Apple Silicon, mit den neuen CPUs laufen, als auch mit den derzeitigen Intel-Prozessoren, die von Apple verbaut werden. Das sind diese zukünftigen Universal-Apps. Und sowas gab es damals schon mal für PowerPC und Intel, als Apple noch PowerPC-Prozessoren benutzt hat. Und das Coole an diesen neuen Universal-Apps ist, dass die in der Theorie für sämtliche Architekturen funktionieren, die Apple jemals hatte. Also sowohl, du kannst also eine nagelneue App entwickeln und schreiben, die sowohl auf einem aktuellen MacBook, auf einem zukünftigen Mac mit diesem Apple Silicon oder iPad oder was läuft, als auch auf einem uralten G4, G5 PowerPC Mac. Mega geil. Ich sehe dem Ganzen in der Homebrew-Szene sehr, sehr gespannt entgegen, weil da könnten ganz, ganz witzige neue Retro-Apps entstehen. Also, dass du quasi eine App hast, die du auf einem uralten Mac ausführen kannst, die da vielleicht optisch noch ein bisschen anders aussieht, ein, zwei Funktionen weniger hat oder so, aber die du genauso auch in neu mit modernem Interface und so weiter nutzen kannst. Finde ich super, super cool.
Ich sehe schon, der Marian so ein Hörnchen kriegt gerade, aber...
Ja.
Erklär uns und unseren Zuhörerinnen doch vielleicht auch noch kurz, was Homebrew ist.
Das sind im Endeffekt Anwendungen, die entwickelt werden, neu entwickelt werden, nur dafür, um alte Computer noch mit neuer Software zu versorgen. Das umfasst auch alte Spielekonsolen und so weiter und so fort. Also alles Mögliche. Gibt es eine Riesenszene.
Oder zwei. Für ein Homebrew-Bier?
Ja. In der Waschmaschine?
Cool, cool,
ja,
cool.
Klingt auf jeden Fall spannend. Entschuldigung.
Also ich finde das sehr, sehr spannend. Das ist halt mein Ding.
Marian, so. Was hast denn du Apple-mäßig noch alles?
Nein, Lukas.
Soll ich schon wieder Montana
aufmachen?
Soll ich Montana zuschalten?
Hol deine Quasserschere, Heiko.
I will cut your celery. Ach nee, ist was anderes.
aber das bringt uns direkt in die Neuzeit. Carsten, pass auf dein MacBook auf.
Tue ich. Jeden Tag.
Wieso?
Weil der Carsten nämlich über seine Kamera so ein Pinöppel geklebt hat.
So ein Abdeckschieber.
Ja, aber das ist halt nicht bloß einfach so ein dünnes Aufkleberchen, was so der ein oder andere über seine Kamera klebt, sondern das ist so ein richtiges Pinöppelchen. Und Apple hat jetzt offiziell...
So ein Fensterchen, ja.
Ja, das ist so ein Gummiding, da kann man tatsächlich eine Klappe hin und her schieben an dem Teil. Ja, das ist 2 Millimeter
jetzt kann man
oder
shit,
so.
Ja.
Oder 3 für oder so.
Ne? Menschen, Apple, die Angst haben.
Apple hat jetzt offiziell davor gewarnt, genau solche Dinger da drauf zu kleben und dann das MacBook zuzuklappen.
Ja, dies kann, wenn ich Apple wäre und ich möchte heimlich mitfilmen, dann würde ich das auch behaupten.
Nee, aber das ist wirklich Tatsache, weil der Abstand zwischen Display und Gehäuse, der ist so gering, dass wenn du das Ding zuklappst und ein bisschen mehr Druck drauf gibst, du tatsächlich das Display zerdrücken kannst.
Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du so einen kleinen Klebestreifen hast.
Wir reden über den Pinöppel, den Carsten auf seinem MacBook hat. Du warst auch da, hast du den hast du nicht gesehen, ne?
Doch, doch, ich kenne schon diese fast schon Zentimeter dicke.
Zentimeter. Das sind 2-3 Millimeter.
Sie hatten dir das Einparken beigebracht, Junge.
Ah, Chapeau. Chapeau. Ja, auf jeden Fall drückt halt aufs quasi aufs Trackpad und wenn du zu fest drückst, dann drückst du ja halt die Kamera kaputt ins Display.
Ne, das Display tatsächlich. Also es ist.
Da sitzt die Kamera ja mit drin. Entschuldigung.
Ja, ich habe tatsächlich schon einmal einen richtigen Display-Riss gesehen, der witzigerweise genau von dieser Stelle an abging. Und diejenige hatte so ein komisches HP-Klebeding da draufkleben. Also HP hatte sowas mal als Werbegeschenk oder als Dingens für, weiß ich nicht, verteilt. Und das war auch ein bisschen dicker. Bei HP-Notebooks kein Problem, weil die hatten ausreichend Luft, aber bei einem MacBook halt wirklich problematisch. Und da war dann ein richtiger Riss im Glas. Und was jetzt des Öfteren wohl in letzter Zeit bei den aktuelleren MacBooks aufgetaucht ist, ist halt wirklich, dass sich im Display grünliche oder violette Streifen gebildet haben, quer durch. Ne? Also du hast dann wirklich einen bunten Streifen im Display. Und es sieht erstmal so aus, als ob das Display von sich aus den Geist aufgegeben hat. Und deswegen halt auch die Warnung von Apple, weil Apple da halt verschiedene Support-Fälle hatte, die das genau betreffen. Und
sie haben keinen Bock mehr, die Dummheit der User zu bezahlen.
Richtig, ganz genau.
Die Gefahr ist beim Carsten nicht so gegeben. Ja, zum einen ist Carsten kein dummer User und zum anderen
klappt er nie sein MacBook zu.
Verlässt sein MacBook nicht so oft sein Haus.
Genau.
Es bleibt offen.
Ja, man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, die Displays sind ja auch von Jahr zu Jahr dünner geworden, von Jahr zu Jahr sensibler. Natürlich, wie du, Marian, gesagt hast, bei den alten HP oder Lenovo ThinkPads, da musst du dir eigentlich, glaube ich, weniger Sorgen machen, wenn du so eine Abdeckung hast. Aber bei den, klar, dünnen Display-MacBooks, da kann ich mir schon vorstellen, wenn man da mal ein bisschen zu stark das Ganze zuklappt, dass das Display sagt, nicht nochmal. Ja.
In der Tasche draufgedrückt. Aber mal ein ganz anderer Faktor, der tatsächlich den Alltag in der Benutzung so ein bisschen beeinträchtigt, wenn du auf einem MacBook so ein Teil tatsächlich draufklebst, ist der Helligkeitssensor. Funktioniert nicht mehr. Und das ist, wenn du wirklich mit dem Ding mobil unterwegs bist, draußen hell, dunkel, Sonnenlicht und so ein Kram, manchmal dann tatsächlich auch ein bisschen störend.
Meinst du die Nightshift-Funktion?
Er meint das adaptive Abbrennlicht deines Displays.
Richtig, genau.
Was sich ja heller, dunkler macht, je nachdem, wie es Umgebungslicht ist. Aber ich stelle fest, Marian hat, glaube ich, die Version ohne Escape-Tasten noch nicht wirklich im Arbeitsalltag ausprobiert mit dieser Funktion. Denn wenn du es gemacht hättest, dann müsstest du das sagen, was du ausmachst.
Denn, ja, ich nutze ja immer noch ein etwas älteres Stückchen, wie ihr alle wisst, aber da funktioniert es wirklich irre gut und das ist der Grund, warum ich mich
gefühlt bei den neuen grottig. Ich mach's ja, hier
True Tone heißt es, genau, sorry,
ja.
Nicht Night Shift, True Tone, ja.
Night Shift ist eher am Telefon so der Nachtmodus, oder?
Ja, genau. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit ich wahrscheinlich, also ob ich den True-Ton tatsächlich benutzen würde, weil die adaptive Hintergrundbeleuchtung ist schon noch ein anderes Ding wie True-Ton. Das sind schon noch zwei verschiedene Sachen. True-Ton passt ja die Farbe des Displays an die Umgebung und die adaptive Helligkeit halt wirklich die Helligkeit des Bildschirms.
Ja, das funktioniert aber semi-gut, muss ich sagen. Also vor allem bei schnellen Lichtwechseln kommst du nicht hinterher.
Ja.
Wenn dein Kollege dich durch ein paar Tunnel durchfährt und du denkst, ja, schön hell machen, aber was? Oh, komplett verrückt. Aber okay, aber wir sind jetzt sehr froh, dass wir Carsten vor Schaden bewahrt haben.
Oh, vielen Dank. Und
ich auch den einen oder anderen User da draußen.
Ja, ich halte es nochmal in die Kamera, Lukas. 1 Zentimeter.
Mindestens 1 Zentimeter. Ja.
1 Zentimeter, du hängst.
Lukas, da kriegen deine 15 Zentimeter ganz andere Bedeutung.
Das wollte ich auch gerade sagen. Deswegen sage ich auch immer, ich habe 30 Zentimeter.
Die Steifenlage.
Ja, das erklärt so einiges.
Pineapple-Style, ne?
Ja, egal, es kommt auf die Geschwindigkeit.
Anderes Thema, bitte.
Aber wo wir gerade bei diesen Apfelgeräten sind, gab es ja, glaube ich, noch ein paar News, mehr so im mobilen Bereich.
Ja. Willst du? Ja. Soll ich?
Ja, ich wollte es nur anmoderieren, du darfst.
Okay. Die Beta von iOS 14 ist für jeden verfügbar.
Oh,
also wer
nein.
Bock hat, doch.
Nein.
Oh. Nein, doch.
Jetzt so ist richtig. also wer Bock hat auf sein iPad.
Ich nehme euch die Soundboards wieder weg, wenn ihr damit so rumspielt, ja.
Also wer Bock hat auf sein iPad oder iPhone, das iOS 14 auszuprobieren, viel Spaß dabei. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe es natürlich auf meinem Spiel-iPhone ausprobiert, ist tatsächlich die Stabilität. Das läuft verflucht stabil. Das bin ich von älteren Betas anders gewohnt. Das Ding läuft tatsächlich seit Installation vor Sonntag, glaube ich, läuft das Ding jetzt durch. Also
ja. 2 Tage Trommelwirbel.
Ja, das ist für eine so eine frühe Public Beta ist das schon ein stolzes Stück. Also ich kann mich da an Betas erinnern, die musstest du alle 5-6 Stunden ein Reboot machen, damit deine Apps noch gestartet haben und so weiter. Also wir reden über Beta-Software, ne? Also
naja, es fertig. Gab auch schon Betas, die waren stabiler als die darauffolgende Live-Version.
Das ist aber lange her. Wir reden da über iOS 10 oder sowas, wo das passiert ist.
Mach nochmal kurz den Schwenk, Marian. Haben wir zwar schon mal thematisiert, aber warum will ich iOS, iPadOS 14 haben? Was kommt da neu? Warum ist das Knorke?
Oh, sollen wir da wirklich nochmal drauf raus?
Ganz schnell.
Also für iPad ist es ein bisschen interessanter als fürs iPhone. iPad nämlich, wer den Pencil hat, also ein iPad Pro mit dem Apple-Stift, der kann systemübergreifend Handschrifteingabe nutzen. Du kannst quasi in jedem Feld, was du hast, handschriftlich eingeben.
Kostet übrigens 140 Euro, gell?
Der Pencil?
Entschuldigung, das Pencil war im Budget nicht mehr drin, mein Freund.
Nein. Hab ich bloß gesehen. Ich glaube, der Gen 1, den kannst du aber bei den neuen iOS Pros nicht nutzen. Da kostet
genau
ein Huni oder jetzt 97 irgendwas mit den 3% Nachlass. Und
stimmt, Apple hat's mich durchgezogen.
der neue Gen 2, da bist du mit knapp 140 Euro dabei für so einen digitalen Pencil.
Aber der Stift ist halt richtig, richtig, richtig Porno. Vor allem mit dem neuen iPad Pro. Könnte eine gute Investition sein, Carsten.
Ja, also es ist, man muss halt gucken, was macht man damit und so weiter. Aber tatsächlich für einige Produktive, die sonst mit einem Wacom-Tablet und so weiter ihre Sketches gemacht haben, also ihre Skizzen gemacht haben, für die ist tatsächlich mittlerweile so ein iPad Pro mit Apple Pencil. Entschuldigung, aber unser Carsten, ne, der kann es nicht lassen.
Ich habe nicht schnell genug die Screenshot-Taste gefunden.
Schade.
Schmeckt das, Snickers? Carsten, sag doch mal was.
Ich habe gerade einen Käfer auf meinem Schreibtisch. Das ist auf jeden Fall ein größeres Problem.
Was hast du?
Ein riesen Borkenkäfer auf meinem Schreibtisch.
Draufhauen, in die Pfeife stecken und rauchen.
Ich hab das verstanden, irgendwas klebt bei ihm auf dem Schreibtisch. Marian, iOS 14, super Sache bisher.
Jo, genau.
Und wollen wir haben Übersetzer. Und offizieller Launch ist, glaube ich, irgendwann diesen Herbst, ne?
Genau, im Herbst ist es dann soweit. Übersetzer-App habe ich tatsächlich schon einiges mit rumgespielt. Die scheint wirklich echt nicht schlecht zu sein. Bin mal gespannt. Also im Vergleich zu Google präziser.
Okay.
So meine ersten
Erfahrungen. Ja, okay, präziser als Google. Ja, hat mir, glaube ich, auch schon mal. Interessant wird es, ist präziser als DeepL. Dann wird's spannend. Google als Translation.
Das Interessante da ist ja dieser Dialogmodus, ne? Also du sprichst auf Deutsch, du sprichst auf Englisch und es wird dir gegenseitig übersetzt, ne? Und das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal mit rumgespielt und das ist sehr akkurat.
Schön.
Jupp.
Borkenkäfer.
Ja. Bist du dir sicher, dass es ein Borkenkäfer ist? Hast du einen Kiefertisch?
Ich kenne mich absolut nicht aus mit Insekten. Das ist auf jeden Fall ein fetter, dicker, schwarzer Käfer.
Mach's wie Cheech and Chong. Mach's wie Cheech and Chong. Draufhauen, Pfeife,
Rauchen.
Dass ich so aussehe wie du, Heiko? Nee.
Ja, Junge, halt dich mal. So lang, so gut.
Komm du mal in mein Alter, junger Mann.
Ne? Ja, ne? Schau dann noch so aber halb so alt, Busch.
Du hast ganz schön frech nicht erlebt hier.
Okay, aber lassen wir mal Apfel sein.
Ja.
Es gibt ja noch zwei, drei andere Hardware-Fertiger für Mobile-Devices.
Einen muss ich noch rauslassen für den Carsten als kleinen Kamera über Kleber.
Podcast. Lass einfach.
Jetzt kann das User-Kicked-Meme.
Übrigens, Carsten, haben MacBooks tatsächlich eine hardwired LED zur Kamera. Das heißt also, du kannst die LED nicht ohne Einschalten der Kamera deaktivieren. Also die ist direkt hart miteinander verknüpft. Also das geht nicht. Also ist die Kamera an, ist die LED an. Fertig.
Das ist ja hart.
Ja.
So. War ja.
Mhm. So, jetzt können wir weiter.
Ja, jetzt, ne? Weil eigentlich, hallo Pebbles.
Nabend. Du wolltest zu den anderen Großen, die größer werden.
Die sich gegenseitig, der eine schrumpft, der andere wächst und zack, hast du einen Führungswechsel an der Spitze der Device-Hersteller. Nämlich Huawei hat Samsung vom vermeintlichen Drohnen der Marktanteilführer gestoßen, aus diversen Gründen. Aber ist auch nur eine kleine Randnotiz. Und das Ganze trotz des Debakels in USA und UK, dass Huawei geächtet wird aufgrund von irgendwelchen Wahlpropaganda eines Herrn Trump, Dump-Trump. Und Huawei hat es in der Krise geschafft zu wachsen. Natürlich chinesischer Markt Wrong. Als größter Absatzmarkt. It's not fake news, it's just 0.1%. Ja, also knapper Führungswechsel, das wird sich aber bestimmt auch wieder in eine andere Richtung verschieben oder auch nicht, wir werden sehen, aber Huawei mit seinen ganzen Unterfirmen ist ja ganz gut unterwegs, ja, ob das Xiaomi, gehört Xiaomi auch zu Huawei? Ich glaube ja.
Nein.
Wie hieß denn die Tochtermarke von Huawei?
Honor.
Xiaomi ist ein Chinesen.
Ja, Huawei nicht, oder was?
Ja, ich war bei Samsung, sorry. Ja, Samsung auch. Oh Gott. Zurückspulen.
Alles. Mach nichts, so kennt man uns.
Wenn ich das so höre, kann man dann wirklich sagen, dass eigentlich Huawei diese ganze Google-Problematik gut in den Griff bekommen hat? Oder?
Also ihr eigener App-Store ist gut angekommen tatsächlich bei den Usern, also bei den Nutzern. Habe ich so auch nicht erwartet. Und die hatten echt Kopfschmerzen. Also gerade die europäische Huawei, die sitzt ja in Düsseldorf, ne? Die hatten dort echt Kopfschmerzen, was den
Markt angeht. Saßen nicht mal bei Vodafone mit drin im Campus?
Das ist der gleiche Campus. Und die hatten wirklich, wirklich Kopfschmerzen vor dieser Nummer der Einführung des eigenen App Stores und so weiter und so fort. Aber die Nutzer haben das wirklich sehr, sehr positiv angenommen. Was mich auch am Anfang erstmal verdutzt hat, aber ja. Ist tatsächlich so.
An der Stelle gehen ganz harte Grüße raus an meinen Vater mit seinen fast 85 Jahren, der sich ein Huawei Smartphone gekauft hat. Und Gott sei Dank administriert mein Neffe das. Ja. Ich bin ihm auch sehr dankbar. Danke, Niklas, an der Stelle. Ja. Denn da hätte ich keinen Nerv drauf. Und jetzt kriege ich so lustige Nachrichten von meinem Vater, die er gar nicht schicken wollte. Und das ist sehr, sehr lustig, aber ich finde es ja geil, dass er in seinem Alter da sich nochmal drauf einlässt, um dann auch WhatsApp zu bedienen. Und da wir am Wochenende schön zusammensaßen mit der ganzen Family, inklusive Schwester und Kindern und hast mich gesehen, und meine Nichte ein Einstiegsgerät, 150 Euro Huawei, rausgezogen hat, was original von vorne aussieht wie ein scheiß iPhone.
Ja.
Und 150 Euro, what?
Wobei ich in der Preisklasse, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, Leuten eher in Lenovo, also ein Motorola an die Hand geben würde. Aber das ist
An der Stelle muss ich die jetzt kicken.
Aber ich habe an der Stelle, apropos Android, eine Hörerfrage mehr oder weniger. Und zwar geht's um das alte Problem Speichererweiterung. Weil man kann bei den Android-Dingern, also im konkreten Fall, glaube ich, an Samsung S7, Speicherkarten einsetzen. Einbauen und auf die Weise kostengünstig den Speicher erweitern. Funktioniert nur leider nicht immer, weil viele Apps die Speicherkarte nicht akzeptieren.
Also das ist grundsätzlich ist das Android-System so aufgebaut, dass du alles, was betriebssystemabhängig ist, dazu gehören dann in dem Moment auch die Apps, nicht auf externen Speichern installieren kannst. Das heißt also, selbst wenn du durch einen Add-on, was es gibt, eine App auf die SD-Karte installierst, werden nur die Daten der App auf die SD-Karte verschoben.
Aber das
die
würde ja schon reichen. Und selbst das scheint das ein Problem zu sein, dass man zum Beispiel Fotos einfach auf eine größere externe SD auslagert. Ja, klar. Das selbst das scheint das ein Problem zu sein.
Nee, das funktioniert. Das musst du nur richtig einstellen. Also da musst du in jeder App einzeln. Als
DAO,
genau, da musst du
eine nach dem anderen. Das war jetzt, glaube ich, ein wunderschönes.
Du musst bei Android wirklich in jeder einzelnen App einstellen, dass diese App jetzt die Speicherkarte als Massenspeicher benutzen möchte oder soll. Das heißt also, habe ich zum Beispiel Spotify und möchte meine Offline-Playliste, dass die auf der Speicherkarte abgelegt wird in der Spotify-App, natürlich muss ich erst in den Einstellungen von Spotify sagen, bitte benutze die Speicherkarte. Sonst geht das nicht. Und für die Kamera genauso. Musst du das extra einstellen. Kamera
ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, weil das ist die App,
aber
am meisten Content produziert.
Du musstest für jede Anwendung.
WhatsApp ist die App, die am meisten Content produziert, für die meisten.
Ja, ohne
WhatsApp,
aber WhatsApp ist es, wie Marian schon gesagt hat, du musst halt fein granuliert jede App sagen, wo sie was herholt und hinspeichern soll. Dann ist das eigentlich kein Problem, solange du das richtige Speicherkartenformat nimmst.
Bei WhatsApp auf Android hast du leider nur eine einzige Möglichkeit, das zu umgehen, dass er dir den Speicher zukackt, und das ist ihm zu sagen, dass er Medien nicht herunterladen soll. Was nicht sehr bequem ist, weil du dann quasi jedes Mal, wenn du dann ein Bild geschickt kriegst und das dir angucken willst, oder ein Video oder eine Audio-Nachricht, das erst anklicken musst, dann erst wird es heruntergeladen und dann kannst du es dir wiedergeben, aber das ist die einzige Möglichkeit, um dir nicht den Speicher mit WhatsApp auf Android voll zu kacken. Das ist ein Mangel unter Android bei WhatsApp, der schon mittlerweile seit Jahren besteht und leider noch nicht behoben wurde.
Aber ist das nicht die Einstellung, iOS, die du haben
iOS
möchtest?
iOS speichert es im Cache, oder? Wie macht's iOS?
Bei iOS wird's im WhatsApp-Datenpaket erstmal abgespeichert, aber du kannst es separat bereinigen, ohne große.
Ich glaube, da gibt's Einstellungen, dass es nur eine bestimmte Zeit lang fest lokal speichert. Also ich sehe das auch immer.
Ja, also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Bei iOS hast du ja erstmal gar keine lokale Speicherung, es sei denn, du sagst WhatsApp, er soll die Medien auch in deinen Fotos speichern oder in deinen Audiodateien mit reinspeichern, sonst speichert er das gar nicht
lokal. Ja, was ziemlich krude werden kann, wenn du in irgendwelchen lustigen, stumm geschalteten Gruppen bist, der automatisch den Content runterrät und dann du deiner Frau lustige Bilder zeigen willst, deine Fotos, und du denkst dir, oh mein Gott.
Wo kommen die denn her?
Wo kommen die? Ich kenne die nicht, ich habe sie noch nie gesehen.
Das ist lustig.
Ja.
By the way, um nochmal auf das eigentliche Einstiegsthema zurückzukommen, dieser Huawei-Thron-Effekt, der kommt ja auch so ein bisschen daher, dass es den globalen Markt abzeichnet, die Zahlen, die da gezogen wurden. Und dass der chinesische Markt uns jetzt natürlich so ein bisschen voraus ist, ne, weil die Corona-Krise da ja quasi relativ, also vom Markt her relativ abgeklungen ist. Also das heißt, die natürlich da schon wieder deutlich höhere Verkaufszahlen haben.
Meinst du jetzt den Fischmarkt oder mehr den Geflügelmarkt?
Ich meine eher den Smartphone-Markt.
Ah, okay. Fledermausrand.
Ich bin mal eher auf die Zahlen im Herbst dann wieder gespannt, wie sich da dann die Verhältnisse wieder verschieben. Ne? Weil die sind dann, denke ich mal, ein bisschen.
Ja, das realer. Ist natürlich auch das Geschäftsfeld, wie es aufgebaut ist. Huawei hat extrem viel Infrastruktur, während Samsung.
Ja, aber die fließen da in die Zahlen nicht mit rein, ne? In die Zahlen da.
Es geht um Devices, nicht um Infrastruktur, das ist schon richtig.
Genau.
Und es geht um Umsatz.
Es geht nicht um brennende 5G-Messer.
Es geht nicht um den Unternehmensumsatz, es geht um den Umsatz mit Smartphones.
Ah, das hätte man vielleicht sagen können eingangs, okay.
Ja, das
war... Wir haben über Devices geredet, glaube ich.
War vorausgesetzt als Verständnisgrundlage.
Ja, das setzt nie was voraus, Marian. You know it. Also,
das Device geht.
Mich kannst du schelten dafür, aber unsere armen Hörer und Hörerinnen, denen wollen wir schon unter die Arme greifen.
Ja, ich schelte dich auch
nicht bei den Temperaturen. Nicht bei den Temperaturen.
Ich sage doch im Winter wieder. Unter die Daunenjacke.
Oh ja, Daunenjacke. Österreich ist ja auch mal gut für eine Reise im Winter mit Daunenjacke, ne?
Ich wollte gerade sagen, es liegt auf den Alpen eigentlich noch Schnee.
Ja, das war einfach eine schöne Einleitung zur Überleitung. Danke, Carsten.
Herrlich.
Ja, in Österreich bahnt sich das an, was ich für Deutschland schon die ganze Zeit voraussage.
Ach, du auch?
Ja.
Ja.
Denn,
na, jetzt schieben wir mal ein. Österreich ist nicht das erste Land, wo das passiert, was du gleich erklären wirst, was passiert ist.
Das erste deutschsprachige Land, Entschuldigung.
Ja, das erste deutschsprachige. Am 1. Oktober ist es soweit.
Ja, hurra, hurra. Wir sagen Dankeschön, Saturn, für viele Mondumkreisungen, Umrundungen. Oh, der war schlecht. Welcome Mediamarkt in allen Standorten, denn Saturn wird einfach den Tod der Zeit sterben oder der Zahn der Zeit hat es einfach weggehauen. Denn ursprünglich war es ja mal angedacht von der Media-Saturn-Gruppe, dass die Saturnmärkte eher so in Innenstadtlagen positioniert sind, ein bisschen höherpreisig ausgerichtet, mit mehr Chi-Chi und vermeintlich höherwertiger Ware gegenüber den Mediamärkten, die ja mehr in den Industriegebieten anzutreffen waren. Und das hat sich ja in den letzten 10 Jahren konstant homogenisiert. Und da haben wir eine Wortmeldung von eines Zuhörers. Lukas, bitte.
Nee, ich halte nur mein Fenster. Ah, ja.
Die tücken des Videochats, der dabei ist. Ich dachte, Lukas, der hat sich an die Schulzeiten zurückerinnert und hat die ganze Zeit eine Wortmeldung geschnipst vor sich hin. Entschuldigung.
Nee, auch das ist schon ein paar Jahre bei mir her. Nee, ich halte einfach nur mein Fenster. Okay. Und hör dir gespannt zu.
Na super. Wo waren wir stehen geblieben? Also Saturn, Mediamarkt, der gleiche olle Triss seit Jahren. Preispunkte sind auch fast alle gleichgeschaltet. Also wo ist der Unterschied? Da ist kein Unterschied.
Nee, der ist vorbei. Also das ja. Ist, du hast wirklich nur noch, also hier in Deutschland hast du wirklich nur noch die Selektierung, dass du wirklich Saturnmärkte ausschließlich in Fußgängerzonen in Innenstädten antriffst. Ich kenne hier in Deutschland keinen Saturnmarkt mehr, der nicht mitten in der Fußgängerzone ist.
Das war ja auch das Konzept gewesen, ja.
Ja, es gab ja auch mal einige Saturnmärkte hier in Deutschland, die auch nicht so zentral lagen, aber die sind ja quasi schon mediamarktisiert worden vor 3-4 Jahren oder so war das, glaube ich, wo die das schon mal so ein bisschen aufgeräumt haben.
Korrekt.
Und in Österreich ist jetzt soweit, dass dann alles Mediamarkt wird. Was ich glaube, in Österreich auch damit zusammenhängt, dass Saturn dort auch eine deutlich geringere Markenwahrnehmung hat als hier in Deutschland. Ja,
du musst, wenn du getreu dem Motto gehst, Innenstadtlagen und Saturn ist gleich Saturn. Naja, welche große Städte hast du denn? Du hast Wien als Moloch. Mhm. Dann hast du hart abfallen von, was hat Wien? 3,5 Millionen, sowas mit dem Dreh.
Also ja. Wien ist ohne
die nächste große Stadt, und Grüße gehen raus hier an die meine Freunde, die Pichlers aus der Nähe von Graz. Graz, die zweitgrößte Stadt, weit unter einer Million, was die Einwohner angeht. Ja, und dann kommt dann nicht mehr so viel. Hast du noch ein bisschen Saturn, ein bisschen Wien.
Ich wollte aber auch gerade sagen,
Salzburg ist winzig.
Saturnmärkte da draußen in Österreich, oder?
Ja, und da hast du nicht so viel Innenstadtlagen, von daher macht das mehr als Sinn, das alles auf dem Mediamarkt umzuquetschen, und das Ganze wird in Deutschland auch kommen. Ja, dass der auch von der Zentrale her, der ganze Einkauf ist gleichgeschaltet. Ja.
Allein die T-Shirts für die Verkäufer, was die da sparen, wenn sie mir noch eine Schale T-Shirts produzieren müssen.
Hast du, meinst du so Verkäufer oder lebende Wegweiser?
Sowohl als auch.
Aber damit wollte sich doch Media Saturn jetzt gerade wieder ein bisschen hocharbeiten, dass sie einfach viel mehr Geld auch in die Ausbildung des Personals und in die
Beratung. Du meinst, die lassen mehr Promotoren von Herstellern zu, die dann einen besseren Sales-Job machen als die eigenen Angestellten?
Könnte aber man mal so dumm gefragt, was sparen die sich dabei? Die müssen doch weiterhin.
Carsten hat es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das ist einfach das
Branding. Marketing,
Branding, ja.
Ja.
Also sie halt nur noch eine Marke nach vorne pushen müssen und okay.
Ja, weil es ist ja kein Unterschied mehr zwischen den Handelsmarken oder Handelsnamen. Von daher
eine. Ich weiß, das kannst du wahrscheinlich auch besser sagen. Wie ist denn da der logistische Bottleneck oben raus? Stichwort, ja, Controlling, ist das gleichgestellt? Das ist doch alles zentralisiert, ne?
Ja, es gibt ja nicht umsonst den blöden Spruch, die teuerste Autobahnabfahrt in Deutschland ist die in Ingolstadt. Nämlich dann, wenn du in die Media-Saturn-Zentrale fährst.
Dann fahre ich immer eins weiter und fahre erst Lending raus.
Ja, da geht es nämlich nach Eichstätt ins Altmetall, ich weiß. das war ja ein, oder ist ja eine mega, mega Anlage, da ein mega, möchte ich sagen, Anwesen, aber ein Gebäudekomplex, mit, wo vor ein paar Jahren noch viel, viel mehr Leute gearbeitet haben, weil alles gedoppelt war. Du hast Einkäufer, PMs für, also Produktmanager für Saturn, genauso wie für Mediamarkt gehabt. Das heißt, wenn du mit Media Saturn Hansa, wie es ja früher hieß, Geschäfte machen wolltest, hast du immer mit vier Leuten gesprochen, nämlich zwei von Mediamarkt und zwei von Saturn, die eigentlich das gleiche gemacht haben, nur vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Konditionen haben wollten im Backend. Und das ist, haben sie vor geraumer Zeit eh schon gleichgeschaltet, so dass du nur noch einen Ansprechpartner für beide Kanäle oder beide Marken hast. Und aber es ist keine Daseinsberechtigung mehr für eine Premium-Marke im Nicht-Premium-Segment eines Mass-Retailers, der Mediamarkt Saturn heißt, ja.
Mhm. Ja, also einkaufsseitig, logistikseitig haben sie ja, wie du schon sagst, das ist ja eben mittlerweile alles komplett gleichgezogen. Das ist ja ein Haus nur noch, du hast ja nur noch einen Einkäufer.
Das ist ein relativ komplexes Thema, wenn historisch gesehen hast du ja diese vielen, vielen Mediamärkte und Saturns, die es in Deutschland gibt oder gab, haben ja nicht alle der Metro-Gruppe oder dem Subunternehmen der Metro-Gruppe gehört. Da waren ja auch ganz viele Gesellschafterkonstrukte mit dabei gewesen, was ja eine Zentralisierung des Einkaufs gebaren findet hat. Also haben die alles rausgekauft, das ist jetzt alles gemacht. Jetzt haben sie die Möglichkeit, mit digitalen Preisschildern auch eine bundesweite gleiche Bepreisung darzustellen. Machen viele Sachen richtig, nur zu langsam.
Digitale Preisschilder, da machst du auch so ein Ding auf, die funktionieren immer noch nicht hundertprozentig überall in Deutschland, aber das ist da.
Tücken der Technik, ja. Wenn du dann aber siehst, dass scheiße Farben verloren.
Hier.
Nein, also dass diese ganzen langsame Entwicklung in die Richtung Zentralisierung jetzt auch einfach zur Folge hat, ob das positiv oder negativ zu bewerten ist, muss man mal schauen, dass bis zu 50% des Umsatzes mittlerweile Online-Abholaufträge in den Märkten sind, was ich komplett crazy finde. Ja? Ja. Das heißt, die Leute bestellen wirklich Ware und holen sie dort vor Ort ab.
Ja.
Dass es bis so Richtung 50% geht, dann weißt du, welches Stündlein dem Pseudo-Fachhandel Mass Retail da geschlagen hat.
Mhm. Aber dieses ganze Thema soll jetzt erstmal in Österreich umgesetzt werden. Von Deutschland ist hier noch keine Rede.
Nein, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht.
Nichts in Planung.
Wie gesagt, wir haben hier in Deutschland. Never know,
aber es ist ein guter Testballon auf jeden Fall, was man in Österreich zu machen.
Ja. Und wir haben hier in Deutschland einfach noch den Punkt, dass Saturn hier noch eine andere Markenwahrnehmung hat. Die haben halt einfach noch eine höhere Bekanntheit insgesamt hier in Deutschland. Mhm. Ja, was Vorteil ist.
Ja, und das Risiko ist, glaube ich, auch einfach zu groß, das in Deutschland zu testen. Dann nehmen wir die Österreicher.
Genau. Kleines Land, da kann man was mal ausprobieren. Und ich hatte es ja in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, das Ding ist, die wollen sich ja sowieso durch die Services abheben, also dieses Abholgeschäft, das generiert natürlich was den Service, wir richten ihn ein, wir reparieren etc. pp. Halt auch noch ein gewisses Zusatzgeschäft. Also ich glaube insgesamt, der Gedanke, den die Media Saturn da geht, der ist, glaube ich, nicht so verkehrt, der ist, glaube ich, nicht so falsch.
Und ja, nur leider zu spät.
Ja. Und darfst du aber nicht vergessen, es gibt mehr als doppelt so viele Mediamärkte in Österreich wie Saturns.
Mhm.
Also da.
Das ist, glaube ich, aber hier in Deutschland ähnlich, ne?
Ja, das ist,
ja, 37 Mediamärkte, 15 Saturns, also von daher hast du halt für relativ wenig Märkte einen riesen logistischen Wasserkopf.
Ah.
Ja.
Z3, sorry.
Fängt schon an, ja?
Ja, war ein anstrengender Tag heute. Außerdem habe ich das Gefühl, ich bin hier Kühlwürmchen mit meinem Sonnenbrand.
Ach du Armer.
Oh. Ja, wie gut, dass ich einen Rotfilter reingehauen habe.
Wie gut, dass dein Mikrofon genau vor der Pläte hängt.
Das hat seinen Grund.
Nicht schlecht.
Wie kommen wir jetzt von Österreich nach Dresden? Oh, wir sind schon da.
Oh, über Tschechien. Über Tschechien bin ich schon mal gefahren. Wien hinten rum, zack, Tschechien bis in Dresden.
Ja, das geht ganz gut. Von Wien aus tatsächlich, über Prag, ne?
Ja, wenn du gute Stoßdämpfer hast, läuft das.
Ah, die haben eine super Autobahn. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was war das? Na, Bayerisch-Eisenstein bis Prag. Super Autobahn.
Die war super interessant, von Wien hintenrum nach Tschechien zu fahren. Musste aufpassen, dass ich nicht irgendwelche gestiefelten Frauen vor dein Auto werfen die ganze Zeit.
Nimm mich.
Mit. Wenn wir jetzt nicht in so einer politisch korrekten Welt leben würden, hätte ich jetzt auch 3 Zoten, die ich spontan raushauen könnte. Nein, mach mal nachher off air. Total lustige Geschichten. Aber. Was ist denn jetzt in Dresden? Was haben die sich denn schon wieder einfallen lassen?
Wer will noch mal, wer hat noch nicht?
Ja. Ich glaube, der Lukas hat sich da massiv eingelesen in das Thema.
Ich lese mich in jedes Thema massiv ein. Nicht. Ich nehme alles so spontan, wie es kommen muss.
Ja, dann müssen wir auch auf er dann noch mal drüber reden. Ich gestehe, nee,
soweit ich das mitbekommen habe, sind Politiker in Dresden im Gespräch, in der Diskussion gerade darüber nachzudenken, an Sonn- und Feiertagen, beziehungsweise nur an Sonntagen, das Internet abzuschalten lokal, also auf Dresdner Ebene, um die lokalen Geschäfte stärken zu können. Wirtschaftlich.
Ich hole mal ein bisschen aus.
Ich das jetzt verstanden?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus, weil die Story ist schon ganz cool. Der Stadtrat im Stadtteil Neustadt hat sich, oder die FDP dort hat einen Antrag eingereicht, wo es darum ging, komm, lass uns doch mal bitte 2 zusätzliche verkaufsoffene Sonntage hier machen, in der Dresdner Neustadt. Und aber von der FDP war keiner bei der Stadtratssitzung und daraufhin hat sich die Partei, die Partei, ne, die mit Sonneborn und Co., ne, gedacht, ach komm, dann nehmen wir doch mal den Antrag und ändern einfach die Formulierung Verkaufsstelle durch und ersetzen die durch Internet und die Formulierung öffnen dürfen durch Abschalten. Und somit war dann der Antrag am Ende, lasst uns 2 Sonntage im Jahr in der Dresdner Neustadt das Internet abschalten, statt 2 verkaufsoffene Sonntage zu machen. Und das hat der Stadtbezirksrat dann auch so beschlossen, weil Grüne, Linke und AfD fanden das ganz witzig, machen wir doch einfach mal. Hintergrund, warum die das gemacht haben, ist wir sind alle dämlich oder so, sondern da geht's einfach nur darum, eine Diskussion auszulösen, weil mit diesem Antrag ist ja noch nichts entschieden. Er ist erstmal nur da durch den Stadtrat und dann geht er natürlich weiter in den nächsten Rat und bla bla bla, wie halt so politische Prozesse laufen. Aber was sie damit halt anstoßen, ist halt eine Diskussion insgesamt in der Dresdner Bürgermeisterei darum, wie geht man mit verkaufsoffenen Sonntagen, wie geht man mit dem Wettbewerb aus dem Internet um und so weiter und so fort. Und was kann man da machen? Ne, oder wie kann man auch den lokalen Handel damit unterstützen?
Ist ja grundsätzlich löblich. Deswegen das Internet abzuschalten könnte knifflig werden.
Das sehe ich auch so und das sehen alle Dresdner Politiker auch genauso, wenn man dann so ein bisschen nachverfolgt, was da noch so passierte in der nachführenden
Presse. Das Internet ist für uns alle Neuland. Und
genau.
Wenn es gleich kracht und knallt, ja, dann hat mich die Story sowas vom Hocker gerissen.
Ja.
Aber es dauert noch einen Moment.
Genau, übermorgen ist es dann soweit. Übermorgen darf es nicht dann.
Nein, aber nochmal ein Hoch auf die Partei Dresden. An der Stelle. Ja. Also ich war auch schon mehrfach kurz davor, Mann. Sie zu wählen, habe es dann aber immer wieder doch nicht getan, weil mir ein paar Sachen fehlen. Aber einfach großartig.
Ja, das Schlimme finde ich ja in den letzten Jahren, umso mehr Realsatire in der normalen Politik passiert, umso normaler erscheinen mir so gewisse Aktionen der Partei.
Wenn du Andi Scheurer dagegen hältst, dann hört sich die Partei an wie eine ganz grundsolide
Partei. Fast schon konservative Partei. Aber
konservativ tatsächlich so, bei diesem ganzen Wahnsinn, bei diesen ganzen Verschwörungen, abstrusen Theorien, du weißt nicht mehr, was ist fake, was ist ernst gemeint. Und ist doch bestimmt jedem von uns schon mehrfach so gegangen, dass du dachtest so, ha, ha, ha. Und dann stellt sich hinten raus, nein, das war Bier ernst gemeint. Das war nicht die Partei in dem Fall.
Manchmal leider.
Und da rede ich gar nicht von den Hildmanns und seinen Freunden, sondern.
Ach, dieser Kleingärtner-Gewächs dagegen, ja?
Du hast schon total recht, Marian. Also es ist da Satire von Realsatire und realem Leben auseinanderzuhalten, ist nicht immer einfach. Definitiv nicht.
Wer kennt sie nicht, die Soda-Brücken in Deutschland? Ne? Jeder hat bestimmt schon mal eine gesehen, eine Soda-Brücke. Das sind
Sind einfach so da, ja?
Genau.
Werden die auch mal fertig gebaut in 20 Jahren oder sind die einfach nur so da?
Ja, meistens stammen die ja aus irgendwelchen Bauprojekten, die dann schon mal, ach ja, wir wollen da mal irgendwann eine Straße bauen. Und dann bauen wir schon mal die Brücken. Und dann wird dieses Straßenbauprojekt.
Dann Käfer und dann kommt der Bund Naturschutz und auf einmal, ne? Ja.
Wird die Straße
nie mehr gebaut.
Aber die Brücke
ist auch eine sehr schöne Geschichte ist. Ich glaube, Tesla und seine Brandenburger Gigafactory. Mhm. Elon Musk hat sich auch, glaube ich, mehrfach sehr überrascht gezeigt über die Deutschen und die kleinen Tierarten, die da so rumlaufen und vor sich hinkräuchen.
In Kalifornien gibt's so große Tiere, da gibt's nicht.
Ja, aber die Tatsache, dass man den Bau einer Gigafactory verzögern kann, weil da irgendein Käfer rummarschiert, das war hat er, glaube ich, nicht auf der Uhr gehabt, dass er sich für den Standort entschieden hat. Ja, da gibt's mehrere Tweets, die sind echt total, also
er nimmt. Aber er müsste doch aus Kalifornien eigentlich gewohnt sein, weil die haben ja auch manchmal sehr obskure Gesetze einfach, um irgendwas zu schützen oder irgendwas zu verbieten, was in Deutschland auch so nicht stattfinden würde.
Also ja, aber er hat eine Fabrik in Kalifornien. Kalifornien hat ja doch gar keine Fabrik, oder?
Ja, dort,
er wohnt da auf jeden Fall und er hat seine Raketenfabrik in L.A., gehört
SpaceX
L.A.
seit neuestem
ja, stimmt, SpaceX. SpaceX
oder hast du so neue geografische
Kenntnisse von dem anderen Kontinent? Nee, ich war jetzt nur bei Tesla. Ich war jetzt
Tesla nach Texas auszuwandern, ohne das mit irgendjemandem abgesprochen zu haben, aber ich denke auch Tesla ist Kalifornien.
Ich meine auch, die erste Fab ist irgendwo in
Kalifornien. Naja, auf jeden Fall wollte er hier Gigafactories bauen und das scheitert dann zumindest.
Ja, aber er baut doch.
Ja, er baut ja, aber, ja, aber er baut. Der Fortschritt ist eingebremst worden, weil irgendein Käfer da wieder rummarschiert ist.
Und glaub, jetzt kriegt die erste Betonplatte, das ist schon mal
ein gutes Zeichen. Sind die Leute gekommen, haben den Käfer umgesiedelt und dann konnte der Bau weitergehen. Aber die Tatsache, dass man wegen so einem Insekt an einer Gigafactory. Das
ist auch geil.
Na? Das, glaube ich, war für ihn Neuland.
VW hat den Käfer auch damals nach Mexiko umgesiedelt. Hat auch funktioniert.
Boah. Chapeau, Heiko. Chapeau.
Oh, Männers. Spät.
Ja, genau.
Der ist einfach rausgekommen. Da konnte ich mich gar nicht gegen wehren.
Ja.
Ja, so, genau. Wo war ich denn geblieben?
Das ist Sonneborn, die Partei und in Dresden ist das Internet zu an Wochenende.
Internet? No.
Ja. Ja. Aber da sind wir durch. Jetzt können wollen wir wieder zu Apple? Ich weiß, wir hatten schon so viel Apple heute.
Naja.
Wir hatten verdammt viel Apple heute.
Ja.
Könnte man fast meinen, wir mögen Apple.
Ja, schaffst du es in so 3 Minuten?
Sommerloch, ne? Sommerloch ist
Das heben wir so auf.
Wenig. Also ich kann das noch viel schneller als 3 Minuten, weil.
3.
Nein, dann triggerst du mich wieder, sind wir bei 5 Minuten, dann trigger ich dich wieder, sind wir bei 8 Minuten und dann hau rein. Komm.
Apple öffnet sich für externe Reparaturdienstleister. Das heißt, der kleine Ali, der seine Handy-Reparaturbutze hat und derzeit irgendwie... Das war
aber schon ein bisschen rassistisch, gell?
Komm ins Ruhrpott und du siehst die Realität.
Das ist trotzdem politisch nicht korrekt. Ich würde dich bitten, ihn in Bruno umzubenennen. Bruno ist blond Und in der
ich sage dir, Bruno hat seinen Handy-Reparaturladen 3 Tage, dann ist er pleite.
Genau wie Kevin.
Nein, also es ist halt so ein Ruhrpott-Ding. Die kleinen Werkstätten sind tatsächlich zu 100% Migranten geführt, was einfach den Hintergrund hat, aber dass die deutlich risikobereiter
sind. Über das Ruhrgebiet hinaus sehr wohl sehr gerne gehört wird.
Ja, du meinst, ich möchte ja auch
Menschen mit Migrationshintergrund und Gründinnen.
Ich finde es immer gut, dass wir
Lokalkolorität
das Messer auf die Brust setzen, macht 3 Minuten.
Find ihr, das zähle ich alles nicht mit. Also, Apple gibt Ersatzteile frei für kleine Reparaturläden, also angefangen jetzt erstmal mit iPhone-Teilen, allerdings unter sehr, sehr strikten Bedingungen. Diese sehr strikten Bedingungen stoßen in den USA schon auf deutlich, deutlich derbe Kritik, warum viele oder einige Reparaturdienstleister, gerade die sich schon ein bisschen etabliert haben, diesen Apple-Ersatzteilvertrag sagen, nee, das machen wir nicht. Wir beziehen lieber weiter unsere Ersatzteile irgendwie aus dem Graumarkt, aber wir lassen euch doch nicht einfach in unsere Lokale kommen und dann noch wahrscheinlich hier, ne, wenn ihr sagt, nee, ihr dürft kein Chip-Lötgerät haben, weil das wollen wir nicht, dann nehmen die das einfach mit oder was?
Vielleicht gibt es mal 2, 3 Beispiele für diese.
Das ist, du musst es ein bisschen anders darstellen, glaube ich. Sorry, wenn ich da kurz reinkriege.
Ja, mach.
Hashtag 3 Minuten.
Genau, ich sage 3 und 2 und dann eh wieder 3 und dann so.
Jetzt redet noch.
Ja, es war die ganze Zeit so gewesen, dass nur Apple Certified Partner auch Apple in Anführungszeichen Original Bauteile und Austauschteile für Reparaturen und Service bekommen konnten. Das heißt, wenn du nicht Apple Certified Partner warst, egal ob als Apple Premium Reseller, als Apple Reseller, als Apple Enterprise Partner, was auch immer, hattest du keinen Zugriff auf Apple Original Ersatzteile. Das heißt, all diese Handykliniken da draußen, die ihr so kennt, oder der Handydoktor um die Ecke, all was der an Displays und Co. für iPhones verbaut, ist offiziell kein Apple Original Ersatzteil.
Ja, Graumarkt.
Das ist ein Graumarkt. Was ja nicht immer schlecht sein muss.
Ja, aber es hat keine, du hast halt keinen gesicherten Qualitätsstandard, wie du es im,
genau, also,
Certified Apple
gewohnt bist.
Richtig. Wenn die Bude wirklich gut ist, dann kriegen die originalen Ersatzteile aus dem Graumarkt, aber wenn sie halt nicht so pralle ist, die Bude, dann nehmen sie halt irgendwelche China-Teile.
Garantie ist eh hin, in dem Moment, wo nicht Apple Certified Mensch daran geht. Das ist kein Argument an der Stelle.
Wenn du Garantie auf deinem Apple-Gerät hast, dann gehst du eh zu Apple.
Oder zu einem Apple-Service-Dienstleister deines Vertrauens, formerly known as APR oder Apple Reseller, also Gravis, Comsport, wie sie alle heißen. Ja. Die sind alle certified. Die Handyklinik um die Ecke ist nicht certified. Und was sie als Apple Original Ersatzteil anbieten, ist nicht offiziell original von Apple, sondern vielleicht aus der gleichen Fabrik. Aber es erlischt halt alles, wenn du das Ding machen lässt, was an Garantie vielleicht noch da ist. Von daher ist der Gang zum Apple Store oder zum APR vielleicht die bessere Wahl, solange du noch im Rahmen deiner Garantiezeit bist. Und Apple möchte jetzt quasi all diesen Handy-Doktor-Kliniken, was auch immer anbieten, sich zu zertifizieren, um auf nachweisbar Originalersatzteile zurückzugreifen, was natürlich, wie alles im Apple-Umfeld, einen Zertifizierungsprozess nach sich zieht. Ja,
der aber gar nicht,
ja, das kennen
so
die APR seit Jahrzehnten.
Genau, ja. Der ist nicht problematisch. Der ist unproblematisch.
Genau, das ist kein Stress, heißt natürlich gewisse Einschränkungen und du musst natürlich für den Audit-Zeitraum dann auch so tun, als ob du halt nur nach den Regeln spielst.
Ja, aber darum geht's genau bei dem Vertrag, weil der Vertrag für Deutschland ist noch nicht klar, den kennen wir noch nicht, den kennt noch keiner, weil der ist noch nicht veröffentlicht. Aber in den USA ist es halt so gestaltet, dass sich Apple das Recht vorbehält, jederzeit eine Kontrolle durchzuführen, wirklich jederzeit, und sich vorbehält, Teile, also da gehören auch Werkzeuge dazu, die nicht durch Apple zugelassen sind, zu beschlagnahmen. Und das ist ein Ding, das geht nicht.
Das geht in den USA, das wird in Deutschland nicht gehen. Du verlierst dann wahrscheinlich nur deinen Status oder kriegst halt deine Punkte nicht oder bist halt nicht zugelassen.
Ja, aber hör mal, wenn ich ein guter, unabhängiger Reparaturdienstleister bin, dann mache ich eh nicht nur iPhones, dann mache ich alles. Ne? Und wenn ich dann eine Dienstleistung anbiete, wie zum Beispiel eine iPad Rehab, ne, die größte Datensicherungsfrau im iPad- und iPhone-Sektor, die halt wirklich auf Chip-Level ein iPhone wiederbelebt, um die Daten aus dem iPhone zu sichern. Ne? Da gibt's ein ziemlich cooles Pressegemetzel zwischen Apple und der Dame. Ja, da ging's,
ist sie nicht ging's, certified, dann ist sie nicht certified.
Pass auf, das Ding ist folgendes. Sie könnte sich theoretischerweise certifyen lassen, nur wenn sie certified ist, wenn sie certified ist, darf sie offiziell nicht mehr Datensicherungen von iPhones machen. Dann muss sie, wenn ein iPhone kaputt ist, dieses iPhone entsorgen und dem Kunden sagen, pass auf, lieber Kunde, dein iPhone ist Schrott, laut Apple, ne, und damit ich meinen Certified Partner Status nicht verliere, darf ich dein iPhone nicht reparieren, um die Daten vom iPhone zu sichern. Ja,
it's part of the game.
Das ist genau der gleiche Mechanismus,
warum du keine Samsung-Geräte in einem APR findest.
Punkt. Aber was hat sich denn geändert, wenn man sich weiterhin zertifizieren muss und nur noch Apple dann machen darf, dann hat sich doch gegenüber einem normalen Apple Premium Reseller oder einem
Chapeau, du hast es erkannt, Lukas. Genau, du hast es erfasst. Es ändert sich für den Kunden nichts. Der Service wird nicht besser. Das ist der Fakt.
Nein, aber Apple partizipiert viel mehr an diesen ganzen kleinen Handy-Reparatur-Kritschen, ja, die vielleicht zertifizieren wollen und ja, kriegen einfach mehr Share vom Kuchen ab, von dem sie halt, wenn eine chinesische Fabrik weiterlaufen lässt, ja,
richtig.
Das ist halt anzeigend.
Wenn sie aber einen Ersatzteilzugang machen würden, genauso wie es eine Samsung macht, genauso wie es eine Motorola Lenovo macht.
Ja, aber es ist halt Apple und nicht Motorola und nicht Samsung. Und
ja,
Apple
aber
hat das ganz strikte Geschichten, da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Wenn sie das machen, dann machen sie das. Entweder du spielst mit oder du spielst nicht mit. Da gibt's kein Grau.
Ja, aber das ist nicht fair für den Kunden.
Vaterlisten. Ich merke schon, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Knoten durchschlagen werden.
Nee, können wir nicht, weil der Knoten sitzt ganz, ganz tief. Aber das Ding ist, am Ende ist es nicht gut für den Kunden. Und
Das steht auf einem ganz anderen Brett.
Es ist heute schon weltweit so.
Aber es ist gut für Apple. Und das ist das, was zählt. Es ist gut für Apple.
Es ist heute schon weltweit so, wenn du mit deinem MacBook, mit deinem relativ aktuellen MacBook mit verlöteten RAM und verlöteter SSD wirklich ein Problem hast und da noch wichtige Daten drauf sind, dann gehst du besser nicht zu Apple damit. Weil es wird dir nicht geholfen, weil die Apple-Regeln einfach vorsehen, nö, geht nicht. Obwohl es geht. Also offiziell kannst du so ein Gerät inoffiziell reparieren und die Daten wieder herstellen. Das geht. Das ist alles möglich.
Muss ich kurz lachen.
Nur
ich
laut
ein schönes Apple Poster gesehen. Da stand drauf, na, ich lache heute mal wieder zum 10. Mal, kein Backup gemacht, Fragezeichen.
Ja, genau. Ja. Es ist aber die Realität. Es machen so viele Leute kein Backup und es ist aber möglich, diese Daten wiederherzustellen. Es ist möglich. Natürlich. Apple macht's nicht. Punkt.
Ich kann auch mit einem Stückchen, zwei Stückchen Feuer machen. Könnte. Es wäre möglich. Aber ich kann's nicht.
Das will ich sehen.
Es gibt aber Leute, die es können. Diese Leute, die es können, die sollten von Apple eher in ihrem Job unterstützt werden und mit Teilen versorgt werden, statt einfach aus diesem kompletten Ökosystem ausgeschlossen. Das ist einfach der Hintergrund.
All about
für Apple wäre es gut.
Ja? Ja, die haben es halt nicht nötig. Und die drücken das durch, sage ich dir. Generell toll, dass es dann auch Originalersatzteile da gibt, aber am Ende vom Tag, wie du schon gesagt hast, für den Endkunde ändert sich nichts. Ja? Also nur Apple wird reicher.
Das Ding ist ja, dass es teilweise auch heute schon Ersatzteile auf dem Graumarkt gibt, die refurbished sind, also wirklich wiederhergestellt, ne, die teilweise eine bessere Qualität haben als die Originalteile, die Originalaustauschteile von Apple. Also
aber auch das endet an dem Spiel nichts.
Ja, das ist ohnehin der Pro-Tipp, den man nicht oft genug wiederholen kann. Leute, die sich für ein Apple-Device interessieren und nicht unbedingt die allerlatest Gen haben müssen, guckt auf der Apple-Webseite ganz unten drin, da gibt's den Teil wiederaufbearbeitete Geräte oder eben refurbished.
Ja.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, 20% eher mehr Preisnachlass, genau. Und 1A Qualität, Garantie habe ich auch schon mehrfach Gebrauch davon gemacht, also absoluter Pro-Tipp. Ja. Wer jetzt nicht das gestern vorgestellte neue iPhone braucht, sondern einfach ein iPad oder whatever, guckt erst im Refurbished Store, kann man bedenkenlos kaufen und dann sogar bei Apple 20% oder mehr sparen. Ja.
Wobei mein Pro-Tipp, mein lieber Carsten, ist, Refurbished-Geräte nicht direkt bei Apple zu kaufen.
Das war ja klar. Ja.
Ist so, weil tatsächlich...
Support
so
your local Apple-Dealer.
Genau, support your local Refurbishment-Dealer. Und wenn du online kaufen willst, dann gibt's da so Itzcos und IT for Recycling und wie sie alle heißen, die halt auch diese Geräte anbieten. Du sparst nichts im Vergleich zu Apple direkt fürs Refurbished-Gerät, die kosten das Gleiche. Sie sind aber durch unabhängige Werkstätten aufbereitet worden. Und tatsächlich ist es sehr häufig so, dass die Qualität dieser unabhängig aufbereiteten Geräte teilweise deutlich besser ist als die Qualität der durch Apple wieder aufbereiteten
Geräte. Okay, und jetzt stelle ich euch zwei in den Senkel abschließend mit dem Pro-Pro-Tipp. Geht zu eurem lokalen APR, also Apple Premium Reseller des Vertrauens. Da gibt's halt diverse über Deutschland verteilt. Die haben sehr, sehr oft nicht abgeholte Geräte oder irgendwelche Konfigurationen, die ein Endkunde speziell bestellt hat und dann nicht gekauft hat. Das heißt, die sind noch nicht mal mehr refurbished, sondern die sind original neu eingeschweißt. Aber
refurbished ist doch besser, haben wir eben gelernt.
Nein.
Wir reden über neue Gerät. Neu,
nix refurbished. Einfach nur die, bei den Apple-Händlern um die Ecke mal fragen, was habt ihr denn an BTO-Maschinen, die nicht abgeholt wurden?
Oder BTO heißt?
Build to Order.
Danke.
Also hat quasi ein Kunde bestellt und hat spezielle Konfiguration, die abweicht vom Standard-Setup, was so bei Mediamarkt & Co. in Regalen steht. Und die haben meistens irgendwas da, was irgendwie passt und was irgendwie meistens sehr viel günstiger ist als von der Stange UVP. Ja, und dann musst du nichts refurbischen hier, refurbischen da, sondern es ist einfach eine neue Maschine. Geil. Und dahinter freut sich auch, weil es das Ding los.
Ja. Beneide ich bis heute noch einen Kollegen drum, der quasi mein MacBook in der großen Konfiguration zum gleichen Preis knapp 3-4 Monate später gekauft hat, als ich meins gekauft habe, weil es eine BTO-Maschine war, die jemand nicht abgeholt hat. Und ja. Der Händler hat sie einfach mal hingestellt in den Ausstellungsraum, den Normalpreis rangemacht und er so, ja, kaufe ich.
Ja. Im Übrigen, Lukas, deine Maschine ist auch eine BTO-Maschine, die bei Comspot nie abgeholt wurde. Ja, und die ist nicht so bad eigentlich, ja?
Top-Teil, ja. Hat richtig Power.
Von daher, jetzt haben wir, glaube ich, genug Pro-Tipps, ja, und uns echauffiert. So viele
Pro-Tipps.
Sowas von Pro, lass es wieder Semi werden und wir sagen einfach gute Nacht, ja?
Oder guten Morgen oder guten Mittag oder... Also,
wenn wir noch
oder
ein bisschen durchhalten, können wir Maya noch gleich gratulieren, ja?
Das verschieben wir aufs nächste Mal.
Ja, wir müssen jetzt noch alle ganz schnell nach Recklinghausen.
Ja, genau.
Der Einzige, also, ihr kommt nach Mainz, ich sammle euch ein und fahren wir da schnell rüber, ja?
Ist Lukas mit seinem Bock, genau.
Stimmt, der Lukas holt dich mit seiner BMW ab, ja, und dann seid ihr in 10 Minuten da.
Marian, hol ihn Lichtgeschwindigkeit. Mit der BMW ab. Ja. Dann hast du aber keine Haare mehr, Marian, ich sag's dir.
Du, die also kommen unter den Helm.
Wenn du mit drauf fährst.
Die kommen unter den Helm. Alles gut.
Ich schenke dir einen Gutschein zum Friseur.
Der muss sehr lange gültig sein. Der muss sehr, sehr lange gültig sein.
Ich danke euch und ich grüße jeden da draußen, der bis hier durchgehalten hat.
Oh, apropos Grüße, Entschuldigung, den muss ich auch sagen. Ich habe den Geburtstag unserer treuesten Hörerin vergessen. Jenny, es tut mir leid. Ich wollte dir schreiben, ich habe es verdümmelt. Ja, ich werde dir nochmal schreiben, an der Stelle nochmal offiziell. Alles Gute nachträglich zum 29. Geburtstag.
Alles Gute nachträglich.
Alles Gute.
Ich dachte, Frauen werden nicht älter als 26.
Komm, was?
Ich dachte, Frauen werden nicht älter als 26.
Das lassen wir so stehen, sagen gute Nacht. Wir hören uns nächste Woche wieder auf diesem Kanal. Ciao.
Tschüssi.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.